Hallo Welt! Das Thema der Woche: Presseschausalat. In der vergangenen Woche wirbelten so viele spannende Themen durch die Spielkultur, dass wir uns nicht für eines entscheiden konnten. Stattdessen erwartet euch ein bunter Presseschausalat. Wir diskutieren also unter anderem über den Streik bei Riot Games, über die Kostbarkeit von Warteanimationen, das Bild der industriellen Revolution in Anno 1800, über Game-Based Learning und die überzeugende unpolitische Position von Ghost Recon Breakpoint. Natürlich sind noch einige Themen mehr mit dabei. Dies alles hört ihr wie immer im Pixeldiskurs Podcast, Episode 139 mit
Natascha Baldow,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Euer Kuschel-Podcast an regnerischen Sonntagen.
Stefan.
Ja.
Ich habe eine wichtige Frage an euch beide. Natascha. Stefan.
Stefan, ich habe eine wichtige Frage an euch beide.
Stefan, Natascha. Nachdem wir letzte Woche ja schon festgestellt haben, was mein Superheldenname wäre. Stefan.
Natascha. Ach, komm schon. Nein.
Was wäre dein Superheldenname? Ich war schon überlegen, was du antwortest. Ich glaube, du sagst einfach nur Birdman, aber...
Der einzige Superheldenfilm, der gut ist.
Ja, aber wenn du einen hättest, also quasi was deine Persönlichkeit beschreiben würde, oder wärst du ein Superheld oder ein Superbösewicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich mochte ich es in meinen sehr gering ausgeprägten schauspielerischen Tagen immer lieber Bösewichte zu spielen, aber ich würde mich eigentlich ungern meinem Wesen zufolge als Bösewicht charakterisieren. Ich weiß es nicht. Ich mag Superhelden ja grundsätzlich nicht. Ja. Also ich würde mich versuchen, das wäre dann so eine typische Superhelden-Story, weil ich würde mich versuchen, der Superheldenrolle zu verwehren.
Bist du also negative?
Ich wäre so ein Anti-Held vielleicht.
Anti-Held, genau.
Ja, ich wäre auf jeden Fall, vielleicht wäre ich irgendwie so ein Anti-Held, weil ich möchte eigentlich gar nicht so ein
Superheld sein. Ant-Man?
Nee, Ant-Man ist doch furchtbar. Ich möchte...
Anti-Man.
Das klingt so nach irgendwie so gegen die toxische Maskulinität.
Anti-Man. Für den Feminismus und noch viel weiter.
Ja, also was Besseres fällt mir tatsächlich nicht ein, weil ich möchte kein Superheld sein, weil ich das Konzept des Superhelden grundsätzlich unattraktiv finde.
Aber warum Birdman?
Weil Birdman der beste Superheldenfilm ist, den es gibt. Ich wiederhole das so lange, bis es wahr ist. Ihr habt den aber immer noch nicht gesehen.
Ne? Nee, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wie du mit so einem Federkleid.
Nee, das Schöne an Birdman ist ja, das ist eigentlich ein Superheldenfilm, der irgendwie eigentlich kein Superheldenfilm ist. Und das macht ihn so attraktiv. Ja? Es wundert mich auch, dass ihr das nicht kennt. Weil
ich kenne das schon. Ich wollte das damals auch im Kunstkino gucken. Ich war nur gerade ein bisschen abgedriftet und war am Überlegen, ob man Wissenschaftlern Superheldenfiguren zuordnen sollte. Und dann zum Beispiel Luhmann aus dem Krähennest, Birdman.
Luhmann, der hat so einen Namen.
Natascha.
Ja, weiß nicht. Wir hatten ja neulich schon die Unterhaltung über den blutigen Wirbelwind, den Bloody Hurricane, das würde ich vielleicht für mich adoptieren. Das finde ich eigentlich sehr schön. Kurze Hintergrundgeschichte dazu. Ich habe ein sehr schlimmes Heuschnupfenleiden und das äußerte sich neulich in extrem starkem Nasenbluten. Und das war gerade der Tag, an dem ich mit dem Pole Dance begann. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich bin dann heute Abend der blutige Wirbelwind. Das finde ich eigentlich sehr schön. Aber ich glaube, ich wäre auch eher böse.
Mhm. Ja, also das würde dann der Figurenzuschreibung, wenn du der blutige Hurricane bist und dann auch noch in Kombination mit Pole Dance, dann geht eigentlich nur femme fatale.
Ja, eigentlich, ja, stimmt, das wäre eigentlich auch ganz nett.
Ja, ich glaube tatsächlich, also wenn es könnte dann nicht irgendwie, ich könnte mir das schwer vorstellen, diese Attribute zu kombinieren mit irgendwie, weiß ich nicht, einer anderen Rolle als der femme fatale Rolle.
Aber so ein langweiliger, generisch guter Superheld, das ist auch
nichts. Das ist genau mein Problem. Deshalb tue ich mich auch so damit schwer, irgendwie mit zu überlegen. Ich bin jetzt nicht so wie Tobi, der so den Klassiker irgendwie Cardio Boy oder. Nee, Cardio Kid für sich beansprucht. Ich habe tatsächlich aber auch nochmal die Folge gehört, in der du diesen Spitznamen Cardio
Kit für dich versucht hast zu etablieren. Und tatsächlich hast du in der Folge, auch in der Podcast-Folge, Cardio Boy gesagt.
Ja, ich finde nur Boy, bin ich kein Boy.
Cardio Bro vielleicht.
Cardio Bro, Bro. Nee, und aber so Cardio Man klingt so doof. Und ich finde diesen Gleichklang von Cardio und Kit finde ich so schön. Wobei dann ist so ein bisschen die Frage, wo ist quasi mein Batman, wenn ich quasi so ein bisschen der Robin bin? Und was wäre das dann?
Das klingt schon, du bist der Sidekick in deiner eigenen Story.
Ich laufe dann beim Iron Man 2025 mit und dann so, wollen Sie mein Iron Man sein? Ich bin Cardio-Kid. Ja, von Superhelden zu Superschnell, habt ihr denn schon den Sonic-Trailer gesehen?
Ja, ich habe den Sonic-Trailer gesehen mit Jim Carrey.
Grundsätzlich, als Dr. Eggman fand ich eine gute, interessante Entscheidung.
Ja, fand ich auch tatsächlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch mit Jim Carrey funktioniert und ich könnte mir wenige Schauspieler vorstellen, mit denen es ansonsten gut funktionieren könnte. Ich mag Jim Carrey ja eigentlich sogar. Ich bin einer, glaube ich, dieser wenigen Menschen auf dieser Welt, die Jim Carrey irgendwie schon auch mögen, wenngleich ich irgendwie die, insbesondere so die Ace Ventura-Geschichten und sowas nur in sehr geringer Dosis ertragen kann.
Ich habe mir den Trailer tatsächlich nicht angeguckt. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Ich habe aber viel Gutes über den Film gelesen, aber ich bin immer so ein bisschen kritisch, was so solche Sachen angeht. Ich weiß nicht, der letzte Trailer, den ich gesehen habe, war, glaube ich, für die Aladdin-Realverfilmung. Und als ich dann Genie gesehen habe, dachte ich mir, oh nein, warum? Warum tut ihr das? Und deswegen,
Will Smith, ne?
Bleibe ich von sowas eher so ein bisschen fern. Ja. Ich möchte nicht geärgert werden.
Vor allem tritt Will Smith ja in große Fußstapfen von Robin Williams. Und wenn man sich mit Aladdin ein bisschen auseinandergesetzt hat, die Figur des Genies ist ja Robin Williams auf den Leib geschneidert worden. Also das ist ja nicht so, dass er quasi in die Rolle geschlüpft worden ist, sondern der Genie ist quasi die Personifizierung von Robin Williams mit seinen verschiedenen Charakteren, die er halt spielt. Und das, also dann halt einfach Will Smith.
Und es sieht halt auch einfach seltsam aus, dieses CGI-Gebilde mit dem Gesicht von, also es ist einfach merkwürdig.
Ich glaube, das ist ja auch das Problem bei Sonic eben, die Frage danach, wie integriert man eine Figur wie Sonic, die ja nun mal nicht in einer der realen Welt angehauchten Diegese existiert, wie integriert man sowas in eine reale filmische Welt? Und da ist, also ich finde tatsächlich, dass das Konzept von Sonic, so wie es erstmals vorgestellt wurde, fand ich sehr furchtbar, inklusive der Körperproportionen, die er so aufweist. Dann, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, vielleicht geht es doch, weil ich fand den Trailer nicht so schlimm, wie er tatsächlich in der Masse rezipiert und verschmäht wurde, weil es ist schon eine gewisse Glaubwürdigkeit da. Es ist halt nicht der Sonic, wie man ihn aus den Spielen kennt.
Ja, der Schnitt war halt ganz gut und so die Dramaturgie von dem Trailer als solches.
Also der Film wird schlecht, ich glaube, das ist relativ klar.
Okay.
Ja, aber es kann ja auch so ein Trash-witziger Film sein, wo man halt reingeht und das halt witzig findet. Aber ich frage mich eher, warum macht man so einen Quatsch? Warum? Also das gab es ja auch schon mit den Schlümpfen und dann mit hier Neil Patrick Harris dann so, der dann mit den Schlümpfen interagieren muss. Warum kann man nicht einen richtig coolen Animationsfilm und dann vielleicht sogar noch irgendwie in 3D und mit so Kamerafahrten, wo du dann quasi so halb von der Seite auf Sonic schaust und so ganz schnelle quasi Bewegungen dann hast, solche Geschichten.
Meinst du jetzt einen kompletten Animationsfilm?
Ja, genau, also einfach einen komplett digitalisierter Film. So, weiß ich nicht, was gab's da Gutes?
Es gab ja die Sonic-Zeichentrickserie sogar.
Genau, es gibt die Sonic-Zeichentrickserie und ich kann es mir halt sehr gut vorstellen, einfach einen richtig guten 3D-Film, sowas wie, der ist auch blau, der ist schön bunt.
Na, ist blau,
dann, ja. Dann durch die Gegend flitzt und so und Ringer einsammelt und so und Tails und so. Es fehlen ja auch die ganzen anderen Figuren eigentlich, die man da hätte mit einbauen können.
Ja, es ist scheinbar Meisterdetektiv Pikachu, ist es ja scheinbar ganz gut gelungen, also diese Integration.
Den Trailer wollte ich auch nicht sehen, weil ich habe die Filmankündigung gelesen und dachte mir, warum? Aber ich habe ihn im Kino gesehen, vor Endgame, glaube ich. Aha. Und ich fand ihn dann doch eigentlich ganz, ganz süß. Also er hat mich dann doch angesprochen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mir den eventuell sogar angucke.
Moment, ich dachte, du hättest Ach, das ist ein Trailer im Kino.
Den Trailer habe ich auch gesehen.
Ach so, okay.
Der läuft auch gerade und ich war auch im Überlegen, ob ich euch zwinge, dass wir da reingehen, damit wir darüber sprechen können.
Also ich wäre, glaube ich, sogar dabei. Also er hat mich wieder erwarten, doch bisschen angesprochen. War süß. Ja,
also alles fand klar. Ich tatsächlich auch. Und gut, soweit ich weiß, ist es sogar auch so, dass die weite Spanne der verschiedentlichen Pokémon sehr organisch in diese Welt integriert ist. Und interessanterweise ist es auch so, dass im Trailer es mich überhaupt nicht gestört hat, dass Pikachu eine überraschend tiefe Stimme hat. Ich weiß gar nicht, wie heißt nochmal die Person, die auch Deadpool, ach Gott.
Ryan Reynolds.
Ja, spricht doch Detective Pikachu, ne?
Nee, der ist doch mit ihm unterwegs.
Nein, mit ihm unterwegs ist eine andere Person.
Ist das nicht Ryan Reynolds, der mit Pikachu unterwegs ist?
Nein. Ich glaube, Ryan Reynolds spricht Pikachu.
Echt?
Es kann sein, dass ich jetzt in meinem Halbwissen irgendwie...
So tief hab ich das nicht in Erinnerung.
Typ, der... Ja, deutsche-englische Synchro.
Ach ja, quasi. Kann sein.
Das kann sein, ja, genau. Das ist natürlich in der deutschen Lokalisation geht das natürlich verloren. Aber die Stimme war eine relativ tiefe von Pikachu.
Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Meisterdetektiv Pikachu und Sonic ist... Dieser Sonic-Film versucht irgendwie Sonic zu etablieren und Meisterdetektiv Pikachu ist eigentlich schon so absurd, dass es wieder witzig ist. Also Es ist halt nicht Pikachu, der irgendwie mit Ash unterwegs ist und dann irgendwie, weiß ich nicht, durch Turniere und so und dann hast du irgendwie so eine Realsituation und dann irgendwie schlecht animierte Pokémon, die gegeneinander kämpfen in diesem, weiß ich nicht, normalen Raum oder Dojo oder was auch immer. Und bei Sonic hast du halt irgendwie so dieses... Es gibt halt Eggman, es gibt Sonic und Sonic muss irgendwie die Welt retten und Meisterdetektiv Pikachu klingt halt danach, dass er ein Detektiv ist. Das ist doch irgendwie süß.
Ja.
Warum guckt ihr alle so kritisch?
Nein, ich schaue überhaupt nicht kritisch. Ich würde dir voll und ganz zustimmen. Also ich würde sagen, auch dass eine Pokémon-Realverfilmung, die jetzt nicht so diese überspitzte Geschichte macht, wie eben Detective Pikachu.
Ja.
Und dann in den Händen von Uwe Boll, es kann eigentlich nur gut werden.
Ja, und richtig schlechte Verfilmung, kurze Worst Mentions. Dragon Ball, aua.
Machen wir jetzt so Worst Mentions?
Ja, Dragon Ball und ja auch Avatar.
Au. Avatar?
Ja. Avatar, The Last.
Ist das eine
Spielverfilmung? Nee, die Serie The Last Airbender, Avatar.
Ach so.
Death Note, die Netflix-Verfilmung. Ich habe sie mir, also ich muss dazu sagen, ich habe sie mir nicht angeguckt, aber ich weiß auch warum, weil.
Ich habe sie kurz durchgeskippt, weil ich wusste, dass sie schlecht ist.
Also, ich musste kurz reingucken. Ich finde auch tatsächlich, dass Willem Dafoe überhaupt keinen schlechten Job macht. Aber
als
leider,
Ryuk, ja, aber der Rest ist, nein.
Ja, es ist halt Light, eine sehr überzeichnete Figur in dem Fall. Also vor allem eine Figur, die enorm in dieses ganze romantische Geflecht eingebettet ist und die Erzählung
ist
sehr
Amerikaner.
Sehr stark reduziert wurde.
Auf einmal, das macht auch...
Na gut, ja, das ist jetzt also mein geringstes Problem, dass er die Nationalität jetzt gewechselt hat. Aber viel eher interessiert mich doch, ob die Figur eine gewisse Tiefe aufweist.
Ja.
Und die hat er in der Realverfilmung leider eben nicht im Vergleich zu der zum Anime. Wobei ich sagen muss, also ich habe das Manga nicht gelesen, nur die Animes gesehen. Oder den Anime gesehen, ist ja eigentlich nur ein zusammenhängendes Ding. Mhm. Wobei ich da auch fand, dass also... Ich kann es da nichts. Er könnte man eigentlich spoilern, aber ich mache es jetzt trotzdem mal nicht. Aber die zweite Hälfte des Death Note Animes hat auch enorm an Qualität verloren, fand ich.
War anders, würde ich sagen. Also Qualität nicht verloren, sondern er hatte einen anderen Ton. Aber Death Note. I take a potato sheep and eat it. Best scene ever. Die ganze Serie könnte schlecht sein, bis auf diese Szene. Großartig.
Und der Soundtrack. Videospiele zu sprechen zu kommen. Ja. Ich weiß, wir sind ja in einem Games-Podcast eigentlich.
Sind wir?
Was?
Mich im Studio gehört.
Ich kann leider immer noch nicht über das sprechen, was ich gespielt habe, obwohl ich schon fertig bin. Wir machen dann nächste Woche eine Folge über jenen Titel. Es wird um die Pest gehen. Ich glaube, das darf ich legitimerweise sagen.
Das kann ja jetzt alles sein.
Das kann alles sein. Wer weiß, was dann nächste Woche rauskommt, was irgendwie mit der Pest zu tun hat. Kann wahrscheinlich ein neues Buch von Albert Camus.
Rollercoaster
Plague Edition.
Aua. Ich habe übrigens weiterhin Stardew Valley gespielt. Jeden Tag einen Tag und habe es aufgenommen.
Ist das nicht Folter, jeden Tag nur einen Tag? Weil irgendwie, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt bei so 70 Stunden ungefähr. Und für mich ist es immer so, ich spiele immer schon so 3, 4, 5 Tage auf jeden Fall hintereinander, damit man auch irgendwie tatsächlich einen Fortschritt merkt.
Ja, Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll oder will, weil ich will eigentlich keine Werbung machen, weil es ist nämlich tatsächlich jetzt gerade so ein reines Spaßprojekt. Aber ich, wie gesagt, dokumentiere gerade meinen Prozess mit Stardew Valley auf meinem YouTube-Kanal.
Aber man hört deine Stimme kaum.
Ja, weil ich ein schlechtes Mikro habe, aber es ist halt ein Spaßprojekt. Ich habe es jetzt nochmal umgestellt. Ich glaube, wenn man es laut genug dreht, dann geht's. Beim neunten Tag bin ich jetzt angekommen und da sind dann solche Kommentare wie: Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig mache. Das ist irgendwie falsch. Muss das nicht schon viel größer sein, so dieses Feld und solche Geschichten?
Stardew Valley erklärt auch relativ wenig. Man muss sich viel selber erschließen.
Ich war jetzt schon häufiger in der Mine und habe mich dann öffentlich blamiert mit Klick, Klick. Wie funktioniert das?
Ja, also es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, wie ich eigentlich in Stardew Valley sinnvoll ökonomisch auch handle, sodass ich irgendwie eine Expansion meiner Farm bewirken kann. Und es dauert auch einfach seine Zeit. Es dauert einfach sehr lange.
Ja, genau. Und ich bin halt jetzt beim neunten Tag und das würde mir wahrscheinlich normalerweise nicht auffallen, aber das ist halt immer so ein, okay, neunter Tag, da ist mein Feld, ich habe es bewässert, ich mal ein paar Steine kloppen.
Ja, neunter Tag, was mache ich jetzt so ungefähr? Ja, das ist tatsächlich, das war auch meine Erfahrung, nur dass bei mir natürlich dann so der neunte Tag, das war dann irgendwie innerhalb der ersten Spielesession noch, weil die Tage dann ja auch relativ schnell vorbeigehen.
Ja, und du vergisst natürlich, was du den Tag vorher getan hast und solche Geschichten wie: Hat heute wer Geburtstag? Verdammt, ich habe irgendwie vor einer Woche nachgeguckt. Ich war am Überlegen, ob ich cheate und quasi immer vor der aktuellen Folge mein YouTube-Video nochmal angucke. Da habe ich aber gedacht, nee. Keine Lust.
Ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass in Stardew Valley hast du ja nicht die Möglichkeit, in dem Spiel selbst irgendwie Notizen zu machen oder dir irgendwie selbst so Ziele zu setzen. Das hatte ich ja bei meiner Rezension zu Stardew Valley auch schon angesprochen, dass es gut wäre, wenn man so eine Art Planer und so eine Art Übersicht hätte. Was will ich jetzt eigentlich als nächstes tun? Worauf will ich zum Beispiel sparen? Ja, also was möchte ich mir jetzt einen Chicken Coop irgendwie bauen? Und da muss man natürlich dann ein paar Tage darauf hinarbeiten, bis man das Geld hat, bis man die Materialien hat.
Ich habe schon eine Vogelscheuche.
Eine Vogelscheuche,
und
ja.
Und ein Lagerfeuer.
Mhm. Ja, das Lagerfeuer spendet Licht.
Das ist schön.
Mhm. Schön, ja. Ja.
Das ist schön.
Schön, echt schön.
Habe ich mich gefreut, war schön.
Ja, ein schönes Lagerfeuer. knistert, spendet Licht.
Schönes Feuer.
Schön, ja.
Feuriges Feuer. Ja. Mhm.
Kann man das auch an- und ausschalten eigentlich, das Lagerfeuer?
Das kann man
du kannst es an- und ausschalten, glaube ich.
Ne? Kann man an- und ausschalten, dann muss man nur rufen, Alexa. das hätte ich nicht machen sollen. Weil es gibt ja Leute, die uns vielleicht auch über Kopfhörer hören, nicht über Lautsprecher hören. So, Alexa, Licht aus. Alexa, Licht an. Okay, jetzt bei unseren Zuhörern.
Aber das ist schon stimmkodiert, oder? Dieses Alexa-Kommando.
Nein, das ist nicht stimmkodiert.
Nicht stimmkodiert?
Nee, das ist ja der Witz. Jetzt sind wir zwar so ein bisschen im Rammeln, aber es gab auch Leute, die sind so durch Großstädte eine Zeit lang gezogen und haben irgendwie: Alexa, spiel die Party-Playlist. Dann waren halt Leute im Urlaub und haben vergessen, es stumm zu schalten und sind auch wiedergekommen und haben halt irgendwie eine Strafanzeige wegen Ruhestörungen bekommen, beziehungsweise wo dann teilweise auch die Polizei irgendwie in die Wohnung eingedrungen ist, weil dann halt auch keiner geöffnet hat, aber die Leute dann halt irgendwie das verbunden haben mit ihrer Hi-Fi-Anlage und die dann voll aufgedreht war.
Ich finde das viel gruseliger, dass Alexa ja manchmal mit so einem Bug einfach lacht. Erinnert ihr euch an diese Geschichte?
Ah, nee, das macht sie aber nicht.
Das ist mittlerweile rausgepatcht, aber es gab ja so diese Videos davon, wo dann Alexa so still im Raum ist und dann auf einmal so.
Oh Gott.
Ja,
das war irgendein Bug, glaube ich, der das verursacht hat, ne?
Kann ein Bug gewesen
oder
sein.
Beziehungsweise
es gibt auch, genau, es gibt da Leute, die haben einfach auch irgendwelche Fake-Geschichten aufgenommen. Du kannst auch machen, hier, Alexa, sag, ich werde euch alle töten, und dann sagt sie halt danach, ich werde euch alle töten oder so.
Natascha, was hast du gespielt in der vergangenen Woche?
Neben den Klassikern habe ich dann doch auch mal was Neues ausprobiert. Nicht Dead by Daylight, wie es ursprünglich geplant war, sondern ein süßes kleines Indie-Spiel, das heißt Ritual of the Moon. Das ist erst seit 18.04. draußen, also noch relativ neu, und ist für PC und Mac. Das habe ich über Steam mir runtergeladen für ein paar Euronen. Und das ist eigentlich sehr schön. Ich mache jetzt so ein bisschen den Tobi, weil man spielt eine Hexe, die ins Exil geschickt wurde auf den Mond. Und das Spiel ist auch nach einem Mondzyklus aufgebaut und ist so, die Intention ist, dass man das Spiel in 28 Tagen spielt, eben in einem vollen Mondzyklus, und jeden Tag eben einen Tag. Der geht so zwischen 5 und 15 Minuten, glaube ich. Und Das mache ich jetzt, aber auch erst seit 2-3 Tagen. Also ich bin da noch nicht so weit. Aber ich fand das sehr, sehr schön. Also das, ja, man, dadurch, dass man halt auf dem Mond ist, das ist sehr einsam und ruhig. Und man macht da dann jeden Tag so seine kleinen Dinge, irgendwelche Runen malen. Und dann hatte ich jetzt schon zweimal einen Meteor, der drohte, die Erde zu zerstören. Und ich konnte mich dann entscheiden, ob ich meine magischen Kräfte nutze, um die Welt zu retten oder ob ich sie einfach untergehen lasse.
Wie hast du dich entschieden?
Bisher habe ich sie immer gerettet. Ich bin aber gespannt, ob sich das über die 28 Tage meiner Isolation im Exil dann doch mal noch ändert, dass ich mir vielleicht denke so, hey, ihr habt mich hierher geschickt, warum sollte ich euch retten? Und hier Dracarys, wer weiß.
Und was genau macht man dort? Weil du sagst, man zeichnet Runen. Also wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert auf dem Screen, während ich dort
auf dem Screen passiert an sich nicht viel. Man kann, also es ist so ein ganz klassisches, man kann auch nur nach rechts und links sich bewegen und man hat quasi, man startet auf der Mondoberfläche mit Blick auf die Erde und man kann dann nach links nicht besonders viel weiter gehen, nach rechts in so ein kleines, in die Raumkapsel vermute ich mal, irgend so ein kleines Häuschen. Da sind dann Fenster und da kann man dann immer mit unterschiedlichen Sachen agieren. Und was bei mir bisher jeden Tag gleich war, dass ich dann irgendwo durch so ein Fenster geguckt habe und dann kamen da Sterne und die musste ich verbinden und so irgendwelche Runen zeichnen. Und dann erzählt die Protagonistin immer ein Stück mehr von sich selbst, von ihrer Geschichte, von ihren Gefühlen. Und ich bin gespannt, wie sich das verändert.
Gibt es da einen In-Game-Timer? Also timet es sich auf irgendeine Art und Weise oder könnte ich jetzt auch sagen, ich mache das quasi an einem Tag so ungefähr?
Ja, also das schaltet sich nach einem Tag quasi automatisch, kommt man in den Offscreen und muss den dann mit Escape beenden und hat dann die Wahl, ob man wirklich beendet oder ob man weitermacht. Also
ah ja.
Ich könnte das theoretisch auch am Stück durchspielen, aber ich möchte das eigentlich so machen, wie es beabsichtigt ist und so ein bisschen das Tobi-Experiment fortführen, nur über einen wesentlich kürzeren Zeitraum.
Ja, und es ist ja auch darauf ausgelegt, was es eigentlich ganz attraktiv macht tatsächlich.
Und ich habe auch schon ein bisschen was gelesen. Also ich bin auch auf das Spiel nur gestoßen, weil ich für die Presseschau sehr viel recherchiert habe und da recht viele Artikel diese Woche gelesen habe zu dem Spiel. Und das hat mich einfach visuell schon angesprochen. Ist sehr schön, so schwarz-weiß und sehr künstlerisch. Und dann dachte ich mir, ich probiere das mal. Und ich habe gelesen angeblich, dass wenn man vergisst, seinen Tag zu spielen, dass das Spiel trotzdem weiterläuft. Also, dass das Spiel den Tag als vergangen behandelt, ob man ihn gespielt hat oder nicht. Und dass das dann wohl auch die Geschichte beeinflusst. Also, jetzt erstmal werde ich jeden Tag spielen und erstmal gucken, ob ich es einfach auf natürlichem Wege irgendwann vergesse. Wenn nicht, werde ich es vielleicht auch mal einen Tag skippen, um zu gucken, ob das wirklich dann Veränderungen an der Spielwelt hervorruft.
So ein bisschen erinnert mich das an dieses Spiel, das hatten wir im Zuge der letzten Gamescom besprochen, da hatte ich auch ein Interview mit dem Entwickler geführt, wo man einen Chat hat mit einer Person, die entführt wurde und man musste irgendwie dann, das war dann wie so eine Art Tamagotchi und man musste sich tatsächlich immer mit dieser Person unterhalten auch und es konnte auch Schlimmes passieren, wenn man sozusagen zu lange abwesend war. Stay hieß es, genau, Stay.
Ich bin gerade am Überlegen, ich habe mal dieses Spiel auf der Apple Watch gespielt, Lifeline, ob das da auch so war, dass wenn du dich nicht drum gekümmert hast, dass er auch gestorben ist.
War das nicht nur simuliert bei Lifeline? Weil da gab es dann so Notifications, ne?
Genau, es gab Notifications und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich finde auf jeden Fall das Prinzip mit dem Tag ganz, ganz spannend, weil das da ja auf jeden Fall dann so gedacht ist. Weil das funktioniert dann, glaube ich, auch einfach besser.
Kannst du dann immer nachts machen.
Wenn der Mond da ist.
Der Mond scheint.
Theoretisch, ja.
Spannend wäre natürlich, wenn das Spiel sich an dem aktuellen Mond, nennt sich das
Zyklus?
Die Einzelerscheinung des Mondes, die Sichelform,
Mondphase?
Die Mondphase. Vielleicht, ja.
Ja, also es hat tatsächlich auch so einen sehr seltsamen Mondkalender, irgend so ein rundes Gebilde mit irgendwelchen Runen und Monden drauf. Ich kann das halt nicht lesen. Also eventuell tut das Spiel das. Dafür kenne ich mich allerdings zu wenig aus mit dem Mond, Zyklus und den Mondphasen.
Ich bin sehr gespannt, wie das letztendlich dann endet.
Ja, ich auch. Ob es überhaupt, also weil an sich hat das Spiel, wenn man so betrachtet, ja eigentlich kein Ziel. Also ich arbeite ja auf nichts hin. Ich bin einfach da in meinem Exil und sinniere da so über die Menschheit und über das Leben und bin gespannt, ob da noch irgendwann mal auch was passiert oder ob das einfach nur so ein entspannendes Ritual ist, was man jeden Tag macht. Ich werde weiter berichten über die nächsten 20 Tage.
Okay, wir bleiben dran und begeben uns geschwind in die Pixeldiskurs, Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet natürlich alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Diesmal ist es tatsächlich so, dass wir kein dezidiertes Thema der Woche haben, sondern wir haben eine extensive Presseschau und schauen einfach mal, an welchen Themen wir etwas länger hängen bleiben. Also wir nehmen uns die Zeit, um dann die jeweiligen Artikel auch in Ruhe durchzusprechen. Es sind diesmal relativ viele Einträge. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind, aber wir dürften so an die acht Beiträge ungefähr rankommen. Und wir beginnen mit Nummer 1, Natascha.
Ja, ich habe ein Update mitgebracht zur Presseschau der letzten Woche. Da hatte ich ja über den Artikel gesprochen, dass die Riot-Mitarbeiter streiken wollen wegen diesem Zwang zur außergerichtlichen Einigung und so weiter und so fort. Und der Streik ist tatsächlich zustande gekommen und es haben tatsächlich über 150 Mitarbeiter im Riot-Hauptquartier in Los Angeles demonstriert am Montag. Und das lief wohl alles ganz friedlich und ganz toll und das ist laut des Artikels, der mal wieder von der guten Cecilia D'Anastasio ist und von Nathan Grayson, hat zwei Autoren. Den habe ich wieder auf Kotaku gefunden, der heißt Over 150 Riot Employees Walk Out to Protest Forced Arbitration in Sexist Culture. Und die beiden haben da auch festgestellt, dass das wohl der erste Streik in dieser Größenordnung war, in einem Studio dieser Größenordnung. Also dass bisher in diesen größeren Studios halt nicht gestreikt wurde. Und das wird sicherlich auch mal ganz interessant, das noch weiter zu beobachten, ob dann nicht eventuell andere Studios auch nachziehen, weil das alles problemlos verlief. Also die Leute hatten ja im Vorfeld auch so ein bisschen Angst, ob sie da mitmachen können oder nicht, ob sie da dann irgendwelche schlimmen Strafen zu befürchten haben. Aber Riot war da sehr, sehr kulant und die hatten auch ein nettes Statement geäußert. Ich zitiere: "We respect rioters who choose to walk out today and will not tolerate retaliation of any kind as a result of participating or not." So. Also ja, die hatten da gar nichts zu befürchten, das wird unterstützt von der Firma. Allerdings hat sich Riot auch nicht geäußert, ob sie jetzt planen, doch mal irgendwas zu ändern, was den Demonstranten dann auch wieder nicht gefallen hat. Und die haben eine Deadline gesetzt bis zum 16. Mai. Wollen sie was sehen? Ansonsten werden da weitere Aktionen folgen. Also es bleibt spannend.
Wolltest du gerade was dazu sagen, Tobi, weil du das gerade so eingeatmet hast? So
eingeatmet.
Ja, hattest du gesagt, wie viele Mitarbeiter Riot Games insgesamt hat oder weißt du das?
Weiß ich gerade nicht, aber es sind sicherlich viele, sehr viel mehr als 150. Also
es ist ein Bruchteil.
Es war ein kleiner Bruchteil, ja. Aber kann ja in der Zukunft auch dann zu größeren Beteiligungen führen, wenn man merkt, mir kann nichts passieren, weil natürlich die Hemmschwelle da doch ein bisschen größer ist, wenn man dann überlegt, ob man seinen Job dafür aufs Spiel setzt oder nicht.
Und vor allem auch Solidarität ermöglichen kann, ja, weil es sind ja auch bei den 150 ist es ja dann doch so, das waren ja irgendwie 3-4 Personen, die das, glaube ich, auch initiiert haben, diesen Streik. Und dann ist es ja immerhin schon mal auch gut zu sehen, dass es eine Vielzahl an Personen gibt, die an diesem jeweiligen Standort dann auch sagen, sie solidarisieren sich.
150 ist ja auf jeden Fall auch für einen Streik schon mal eine Hausnummer. Spannend wird es halt, wenn es eine kritische Masse erreicht, wo quasi nicht, weiß ich nicht, 5% der Mitarbeiter demonstrieren, sondern halt irgendwie 75. Und solche Geschichten.
Das geht dann aber am besten wahrscheinlich auch mit gewerkschaftlicher Unterstützung. Die hatten die ja jetzt nicht.
Kommt auf die Gewerkschaft drauf an.
Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich denke, das war ganz privat organisiert. So wirkt es zumindest.
Wie siehst du die Chance als Person, die du dich ja nun auch ein bisschen mit Riot Games und mit League auskennst, dass das tatsächlich auch Früchte trägt?
schwierig einzuschätzen. Also ich würde sagen, es wird irgendwann Früchte tragen, weil Riot sich ja nach außen immer so als die super coolen und fairen und wir haben alle lieb Company darstellt. Und ich denke, dass diese negative Presse für die langfristig natürlich nicht so wünschenswert ist. Also ich gehe davon aus, dass sich da irgendwann mal was tut. Aber es könnte dauern. Ich dachte ja auch, dass sich in Bezug auf mein Diss-Thema was tut und wir sind wieder back to normal. Also,
Ja, das sind manchmal langwierige Prozesse. Vor allem, weil Riot mit Sicherheit auch nicht die Handhabe gegenüber Personen, die dort arbeiten, allzu leicht aufgeben mag. Also da muss der Druck schon entsprechend groß sein. Es ist dann die Frage, wie lange ist der Atem der Personen, die dann streiken? Es sieht ja so aus, als wenn es da schon irgendwie doch einen Kern an Personen gäbe, die das ist ja so, wenn es also eine gewisse Anzahl, es müssen ja gar nicht viele sein, von Personen gibt, die sich da wirklich drum kümmern und sich das in den Kopf gesetzt haben, auch daran was zu ändern, dann kann, glaube ich schon, dass da durchaus die Chance besteht, auch in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft Veränderungen herbeizuführen.
Ja, ist halt die Frage, wie das Unternehmen damit umgeht. Werden Streikbrecher eingesetzt? Werden Leute halt unter Druck gesetzt? Werden Redelsführer quasi markiert und quasi an denen ein Exempel statuiert? Selbst wenn es jetzt quasi keine dezidierten Einzelpersonen wären, die das dann vorantreiben und solche Geschichten. Also das läuft ja nicht nur quasi auf den Streik von der einen Seite raus, sondern auch quasi auf Gegenmaßnahmen eventuell von der anderen Seite raus.
The story is ongoing.
Ja, vor allem bin ich auch gespannt, ob da eventuell auch noch mehr Klagen und sowas jetzt hochkommen, jetzt wo man sieht, dass da Solidarität ist und dass auch zumindest jetzt nicht sofort irgendwelche Konsequenzen der negativen Art gezogen wurden, ob das eventuell noch mehr aufwirbelt, als wir bisher gesehen haben.
Nummer 2. The Quiet Importance of Idle Animations von Heather Alexandra. Ebenfalls Kotaku.com. Der Artikel basiert auf einem Kurzvortrag, den Alexandra auf der Game Developers Conference im vergangenen Mai gehalten hat. Alexandra beschreibt im Grunde eigentlich ein Detailphänomen, nämlich die Warteanimationen in digitalen Spielen, die üblicherweise abgespielt werden, das kennen wir alle, wenn man mal keine Eingabe tätigt für einen gewissen Zeitraum. Beispiel wäre eben, um auf Sonic nochmal zurückzukommen, das benutzt sie auch als Paradebeispiel. Sonic schaut dann die Person, die spielt, an, also schaut sozusagen in die Kamera, in Anführungszeichen, und tippt ungeduldig mit dem Fuß. Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 streichelt irgendwie sein Pferd, wenn man ihn einfach nur auf seinem Pferd sitzen lässt, ohne irgendwas zu tun. Und Alexandra argumentiert jetzt, dass die Protagonisten von digitalen Spielen sozusagen eine Doppelrolle innehaben. Das ist auch nichts, was jetzt innerhalb der Game Studies eine großartige neue Erkenntnis sei. Wenn wir uns das Konzept der Avatar-Bindung vor Augen halten, ist das nichts, was jetzt irgendwie bahnbrechend ist. Aber sie macht diesen Zwiespalt ganz interessant deutlich anhand dieser Unterscheidung zwischen Character und Actor. Und sie sagt, Zitat, Characters are the fictional people in a game world. Actors are the individuals we control. Zitat Ende. Und üblicherweise, sagt sie, ist es so, dass wir als Personen, die spielen, den Figuren unseren Willen aufzwingen. Ja, also weil die Figuren sind dann Mittel unserer Präsenz, sind der verlängerte Arm von uns in der Spielwelt. Wir können sie deshalb auch Dinge tun lassen, die eigentlich ihrem Wesen oder ihrem Interesse als fiktive Figuren innerhalb der Welt zuwiderlaufen, sie zum Beispiel in den Tod rennen lassen. Oder einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt Arthur Morgan zum Beispiel nichts essen lasse, ja? Oder ihn irgendwelche Molotow-Cocktails durch die Gegend schmeißen lasse, was eigentlich jetzt nicht unbedingt seinem moralischen Kompass entspricht. Avatare haben aber eben auch die Möglichkeit, sich dann als Characters gewisse Freiheiten zurückzuerobern, sagt jetzt Alexandra, beispielsweise in Cutscenes natürlich, in denen die Figuren unserem Zugriff entzogen sind und sozusagen ihre eigene Persönlichkeit artikulieren können, aber eben auch in diesen kleinen detaillierten Warteanimationen, die etwas verraten über das Wesen dieser Figuren. Sie eröffnen sozusagen für die Figuren ein Stück Freiheit für die kreative Expression, könnte man sagen.
Ich muss ein bisschen an das Secret Ending von Inside denken.
Oh, Spoiler-Alarm. Lass uns nicht darauf eingehen, was das Secret Ending ist.
Wir haben ja...
Aber es thematisiert.
Wir haben eine Folge gemacht. Wir haben schon eine Folge zu Inside, wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe.
Damals mochtest du Inside noch nicht.
Ja, das ist aber wie mit guten Theaterstücken, wo ich auch rausgehe und mir denke, und dann irgendwie noch 2-3 Mal reingehe und dann denke, die Hamlet-Maschine war so gut. So, ja, weil also es muss ja auch erstmal was mit einem machen, quasi. Und dann finde ich meistens so ein Aufreger auch immer ein ganz gutes Zeichen für, das macht was mit mir.
Hat eine Irritation hervorgerufen, auf jeden Fall.
Ja, außerdem, ja, ich mag einfach keine Jump-Plattformer-Dinge, wo man dann runterfällt und so Sachen.
Das mag ich auch nicht.
Ich mag es sehr aufgrund seiner Dialektik der Aufklärung, Analogie, aber ich mag das, was man tun muss, teilweise nicht. Vor allem nicht, wenn man es nachts irgendwie vor dem Podcast noch versucht, innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Stunden durchzuspielen und es ist schon 1 Uhr nachts und jemand anders da sagt, hast du damit jetzt mal auf? Bist du damit jetzt endlich durch? Das ist halt nicht so toll.
Das ist total traurig. Es muss gewürdigt werden in seinen vielfältigen Dimensionen. Inside. Ich habe immer noch so wohlige Erinnerungen daran. Aber gut,
ja,
genau. Fahren wir fort. Nummer 3.
Ja, ich mache mal was kurz, bevor ich später mit was Längerem komme. Nämlich auch sehr traurig, der Schauspieler, wo wir vorhin auch schon bei Acton waren, nämlich Star Wars Battlefront 2 Players and Developers Pay Tribute to Chewbacca Actor Peter Mayhew? Ich bin so schlecht in Namen aussprechen.
Wie schreibt man das?
Mayhew. In meinem Kopf kann ich es aussprechen. Peter Mayhew. Ich kann es noch nicht artikulieren. Ja, genau. Weniger Witze. Genau. Ist, wie gesagt, verstorben, nämlich am 30. April 2019, im Alter von 74 Jahren und eben bekannt durch seine Rolle als Chewbacca in mehreren Star Wars-Filmen, auch zuletzt. Dann in den aktuellen Versionen von Star Wars. Und es gab dann halt die Reaktion von den Fans, die dann halt über also auf Reddit darüber diskutiert haben, über ihn und seine Rolle, und haben dann eben bei Star Wars Battlefront auch darum gebeten, dass es irgendeine Art Event, Special oder sonst irgendwas geben wird. Das war dann leider nicht der Fall, allerdings haben verschiedene Spieler dann angefangen, nämlich den so eine Armbinde tragenden Chewbacca, also es gibt eine Szene in einem der letzten Star Wars Filme, wo er verletzt wird und so eine Armbinde trägt, und es gibt es hier eben auch als als Skin quasi bei Star Wars Battlefront. Das haben dann quasi viele genutzt, um quasi ihren Tribut zu äußern. Und was es dann gab, ist, dass sie bei Star Wars Battlefront 2 in diesem Startscreen haben sie halt Chewbacca mit dem bandagierten Arm dann quasi als Startbildschirm genommen.
Ja, das sind so Schauspieler, die wenig Credit oftmals bekommen, weil sie ja nicht in ihrer eigenen persönlichen Erscheinung im Film auftauchen. Auch so Leute, die irgendwie die Dinosaurier in Jurassic Park gespielt haben.
Ja, ja, oder in die Dinos.
In die Dinos?
Ja.
Die Dinos, stimmt. Das waren ja auch immer so Puppen.
Stimmt das?
Ja.
Ja.
Earl Sinclair.
Und das Baby.
Was ich daran interessant fand, war dass den Ausdruck quasi der Trauer für auch eine mediale Person, die man selbst nie wahrscheinlich kennengelernt hat, außer vielleicht bei irgendwelchen Comic-Con-Veranstaltungen oder solchen Sachen. Nämlich, dass es ja sowas auch schon mal gab, nämlich für die verstorbene Carrie Fisher gab es so eine Art Gedenkveranstaltung in Star Wars The Old Republic. Also es ist quasi nicht das erste Mal, dass Spiele genutzt werden, um ja einer Person, die quasi über international oder quasi über das Medium bekannt ist, dann quasi auch durch einen medialen Raum dann quasi diese Gedenkfeier oder Trauerfeier quasi durchzuführen, die ja sonst auch nirgendwo anders stattfindet. Du gehst ja quasi nicht zu der privaten Beisetzung, und es geht ja auch einen großen Teil vielleicht auch tatsächlich eher um die Trauer, um die Figur von quasi Prinzessin Leia oder Chewbacca und jetzt quasi nicht um die Person Peter Mayhew.
Was wird eigentlich mit Chewbacca jetzt passieren? Trägt dann jetzt jemand anderes das Kostüm, oder wird Chewbacca dann nicht mehr existieren?
Das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Aber durchaus kannst du schon in diesem Fall tatsächlich einfach den Schauspieler wahrscheinlich ersetzen, während es zum Beispiel bei Carrie Fisher nicht so einfach ist.
Ja.
Wobei du natürlich immer sagen kannst, die Rolle wird jetzt von jemandem anderen gespielt. Ist aber ja natürlich bei so großen Figuren, die mit der mit dem Schauspieler verbunden sind, ziemlich schwierig. Also so Game of Thrones, Peter Dinklage einfach mal auszutauschen und solche Geschichten, schwierig. Oder wir haben es ja gesehen bei Han Solo, einen jungen Han Solo spielen zu lassen, ist auch schwierig. Der ist halt auch verbunden sehr mit hier Harrison Ford.
Ja, und alle die, die es wissen, werden wahrscheinlich ein seltsames Gefühl dabei haben, dann Chewbacca zu sehen. Und dabei zu wissen, es ist eigentlich eine andere Person, die darin steckt, auch wenn es eigentlich natürlich in der fiktiven Welt keinen Unterschied macht.
Ja, wobei, weil ich glaube auch, dass so Kostümschauspielerei trotzdem auch der Schauspieler, der dieses Kostüm quasi trägt und ausspielt, doch ein Unterschied ist, ob das halt er jetzt ist oder, weiß ich nicht, irgendein junger, unbekannter Schauspieler.
Ja, es gibt wahrscheinlich eine Art von ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eine Art von ikonischer Motorik zum Beispiel gibt, die dann mit in diese Figur hineingetragen wird. Wobei ich mich jetzt mit Chewbacca nicht so gut auskenne.
Soweit ich mich erinnere, ist er einfach auch riesengroß, der Mensch, der da drin ist. Das ist also so eine Art Schlaksigkeit und so weiter, steckst du halt auch niemanden mit, weiß ich nicht, Stelzen oder so rein.
Soll ich mich mal drauf bewerben, auf den Job? Nummer 3. 3? 4.
4.
5.
5. Wer bietet mehr?
12.
Nummer 12. Anno 1800 schreibt die Geschichte um von Dom Schott auf golem.de. Ein kurzer Einwurf an dieser Stelle, bevor wir mit dem Beitrag tatsächlich beginnen. Archeo Games ist zurück, was ja auch von Dom Schott maßgeblich betrieben wird, war jetzt einige Zeit von der Bildfläche verschwunden. Mittlerweile ist der geschätzte Kollege via Archeo Games zurück, ist auch mittlerweile auf Steady, mit einer Steady-Kampagne vertreten, so wie wir das ja auch machen. Es gibt dazu einen Post, den wir in den Shownotes verlinken können, auf archeogames.net. Aber gut, Anno 1800 ist ja doch ausgesprochen erfolgreich, könnte man sagen.
Zu Recht.
Ja.
Mittlerweile über 1 Million Spieler. Allerdings ist es auch so, wir hatten darüber schon mal gesprochen in vorherigen Episoden, die Kritik an der Art und Weise, wie Anno 1800 eben ein Bild von der industriellen Revolution und auch dem anbrechenden 19. Jahrhundert zeichnet, reißt nicht ab. Dom Schott macht es jetzt so, dass er unter Rückgriff auf Felix Zimmermanns Konzept der Vergangenheitsatmosphären, an dieser Stelle wieder eine Fußnote, auch Felix Zimmermann hatten wir bereits zu Gast in der Folge 107, da haben wir über das Konzept der Vergangenheitsatmosphären gesprochen, falls ihr das nachhören wollt. Unter Rückgriff auf dieses Konzept stellt Dom Schott jetzt heraus, dass Anno 1800 zwar eine im Grunde realistisch erscheinende industrielle Revolution entwirft, aber eben in Anführungszeichen unangenehme Tatsachen der Geschichte, wie beispielsweise den Sklavenhandel, ausblendet. Zitat: Sklaverei und Sklaven werden in allen Spielmechaniken ausgeblendet und finden hauptsächlich Platz in Beschreibungstexten einzelner Computergegner, gegen die wir im Spiel antreten können. Zitat Ende. Er hat auch dazu Professor Jürgen Zimmerer befragt, ein Experte für Kolonialgeschichte, der sich in Anbetracht dieser Romantisierung des Kolonialismus und auch der industriellen Revolution durchaus besorgt gibt. Professor Zimmerer sagt folgendes, Zitat: Indem Anno 1800 Kolonisation verniedlicht und den Beitrag der Sklaverei für die Industrialisierung und den Wohlstandszuwachs Europas ignoriert, hilft es, eine europäische Erfolgsgeschichte zu verbreiten, welche die dunklen Seiten einfach ausblendet. Zitat Ende. Das ist im Wesentlichen die Argumentation. Die Frage, die sich mir daran anschließt, es ist ja durchaus so, dass also es auch reichhaltige Diskussionen unter dem Beitrag jeweils gab, in den sozialen Medien, die ich so rezipiert habe oder in denen ich mich bewegt habe. Und die Frage, die sich daran anschloss, war oftmals, ob eine solche, ich sag mal, Beschönigung historischer Tatsachen in einem Titel wie Anno, in einem Unterhaltungsspiel, legitim ist.
Ich finde eigentlich schon, dass es legitim ist. Weil ich habe jetzt das neue Anno noch nicht gespielt. Schlichter und ergreifend, weil es mir noch zu teuer ist. Aber ich bin generell ein großer Anhänger der Anno-Reihe. Und ich finde, dass Anno ist halt eben auch so ein Unterhaltungsspiel. Also wenn ich Anno spiele, dann erwarte ich keine historisch korrekte historische Simulation. Dann geht es für mich mehr um dieses Städtebauen, dieses Strategie-Ding und Ressourcenmanagement. Aber ich würde niemals den Anspruch stellen an das Anno-Spiel, egal welches, dass es historisch korrekt ist. Also das stand ja auch im Artikel, glaube ich, dass es problematisch wäre, dass dann Leute, die sich eben nicht so gut mit der Geschichte auskennen, dann einfach davon ausgehen, dass es das nicht gibt. Aber ich finde, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass Menschen ein solches Spiel spielen und der Meinung sind, sie lernen hier jetzt etwas über die Geschichte.
Also du würdest den Rezipienten da mehr zutrauen.
Ja, dafür ist es schon immer doch zu vage irgendwie gewesen und mit zu wenig geschichtlichem, faktischem Content. Und wenn ich mir überlege, gerade Sklaverei ist ja auch ein sehr unangenehmes Thema, was man dem Zuschauer in so einem seichten Happy Game vielleicht auch nicht unbedingt zumuten will, weil es nicht wirklich zum Spiel auch passt, da dann so politisch extrem gefährliche Fässer aufzumachen, würde ich jetzt sagen. Tobi guckt schon kritisch, hau raus.
Ach, zwei Gedanken. Einmal muss ich an Age of Empires denken und dann an X-Men, wo es, ich glaube, beim Magneto ist es, habe ich nur letztens in einer Review gesehen, ich habe leider den Film nicht gesehen, wo es eine Szene im KZ gibt, wo dann, glaube ich, irgendwie Magneto oder ein anderer Superbösewicht dann quasi dort am Anfang gewesen ist und solche Geschichten, also auch irgendwie quasi in einem Superheldenfilm irgendwie der Holocaust vorkommt. Wobei Captain America, irgendwie, da gibt es auch Nazis und solche Geschichten. Daran muss ich denken, wie da so ein bisschen der Ton ist, beziehungsweise wie das da funktioniert. Und manchmal ist es halt echt so ein bisschen schwierig, weil dann hast du irgendwie so kurze Sequenzen und dann geht's weiter und dann ist irgendwie so, ja, okay, und es ist irgendwie Unterhaltung. Aber beim Spielen muss ich an Age of Empires denken, bezüglich, ja, der Darstellung des Mittelalters, wo wir ja auch zum Beispiel keinerlei irgendwie Hungersnöte sehen oder irgendwie Hexenverfolgung, Verbrennung und solche Geschichten. Oder irgendwie die Auseinandersetzung um Jeanne d'Arc, die ist einfach irgendwann da und ein Held, den man spielen kann. Wo aber halt die Frage ist, inwiefern ist es Age of Empires zum Beispiel ja auch nochmal aus einer anderen Zeit gewesen und inwiefern können sich Spiele auch weiterentwickeln.
Ich frage mich bei Anno, und das ist vielleicht eine Frage an dich, Natascha, ist es denn nicht so, dass Anno mit der Art und Weise, wie ansonsten, ich sag mal, eine fiktive historische Authentizität hergestellt wird, indem man also Gebäude relativ detailgenau nachempfindet, indem man gewisse Rollen zuweist, es gibt ja auch irgendwie Arbeiterstreiks und so weiter. Es ist also ja schon doch auch in einem konkreten historischen Setting verortet. Gibt es dann nicht auch eine gewisse Verpflichtung, formuliere ich es jetzt mal relativ stark, eine gewisse Verpflichtung, dann auch sich diesen problematischen Themen, diesen komplexeren Themen zu stellen, die man sich vielleicht nicht unbedingt stellen möchte?
Ja, schon. Aber die Frage ist immer, inwieweit ist das realistisch? Also man kann ja in dem Anno 1800 ja dann auch selbst quasi Kolonien haben, so wie ich das verstanden habe, und kann dann Inseln einnehmen für sich und die Ureinwohner, die Bevölkerung dieser Insel, die Native, die wird dann halt einfach zu deinen normalen Einwohnern, die wollen auch nichts anderes als die anderen, die sind total glücklich, wenn du denen, wie stand es im Artikel, Bier und Nähmaschinen gibst. Das ist dann natürlich schon irgendwo, wenn sie dann wirklich in dem Gameplay integriert sind, da wäre dann schon auch ein Opening, um das anders zu behandeln, aber an sich finde ich immer, die Anno-Spiele verfolgen ja keine irgendwie Story, wo es irgendwie so eine große, also für mich zumindest nicht. Ich weiß, die haben eine Story, aber wer liest die denn? Also bei mir ist das immer so klick, 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 Hauptsache ich kann weiterspielen. Deswegen ist da so storymäßig das Opening auch gar nicht gegeben, finde ich, um so ein großes, schwieriges Thema dann darzustellen. Man hätte vielleicht im Gameplay das gerade ändern können, wenn man zum Beispiel ja gerade dann auch selber in der Lage ist, eine Kolonie zu haben, dass sich die native Bevölkerung vielleicht von der eigenen unterscheidet in irgendeiner Form oder so. Aber es ist halt nicht da und ich finde auch nicht, dass das jetzt ein Drama ist, unpopular opinion.
Kann man in Anno 1800 ein Freudenhaus bauen?
Das fragst du mich was, nicht. Keine Ahnung.
Weil, also das ist ja die Frage, nicht, dass ich es gleichsetzen möchte, die Geschichte der Sklaverei und irgendwie die Geschichte der Sexarbeit, aber trotzdem wäre die Frage, inwiefern gibt es zum Beispiel andere Elemente, wo man, wenn man dann konsequent ist, sagen müsste, okay, auch bei solchen Sachen kann es nicht einfach nur irgendwie ein, was weiß ich, Gebäude sein, was ich entwickle, dann dahin baue und dann steigere ich die Zufriedenheit meiner Bevölkerung oder solche Geschichten. Also die Unterkomplexität der Darstellung von solchen kritisch zu behandelnden Themen ist ja quasi nicht nur auf den Punkt der Sklaverei oder zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Apartheid, Rassismus insgesamt irgendwie. Warum gibt es im Age of Empires zum Beispiel hauptsächlich nur weiße Figuren und solche Geschichten? Ist schwierig. Wo ich es aber auch wiederum schwierig finde, ist dann auszuklammern, komplett. Muss da an einen Kolonialladen denken. Konnte man in Frankfurt besuchen, wo dann irgendwie die Kids reingehen konnten. Dann wurde erklärt, das ist ein Kolonialladen. Da konnte man Sachen kaufen. Dann hat man so eine Tüte gehabt und solche Geschichten. Wo ich mir dann auch dachte, ja, und die Geschichte der Kolonialherrschaft blendet ihr aber aus, wo die Waren quasi herkommen. Also nur jetzt so ein bisschen als Vergleich zu irgendwie spielerischem Umgang mit irgendwie der Kolonialzeit ist, glaube ich, ein größeres Thema. Und du hattest ja gesagt, Stefan, die wird als Spielmechanik ausgeblendet. Was ist denn die Alternative, dass ich tatsächlich zum Kolonialherren werde und dann quasi klicke hier, um noch irgendwie paar Leute zu versklaven und solche Geschichten, also dann Sklaverei zum Spiel zu machen, ist für mich irgendwie auch nicht so der Way to go. So.
Warum nicht?
Wer will denn das? Wer will denn das spielen?
Na, es geht nicht so sehr darum, also wer das spielen will, aber sozusagen, also ich frage mich gerade, ob dann nicht vielleicht diese Furcht davor ist, Sklaverei in einem Spiel zu inkludieren, weil du ja sagtest, Tobi, also Sklaverei als Spielklicke hier, um Leute zu versklaven, sei ja, wer will sowas, ist ja auch schlimm, aber ist es nicht auch eine gewisse Konfrontation mit der Realität der Sklaverei?
Wäre, ja, kommt drauf an, wie man es macht. Wenn du dann halt sagst, okay, du hast dann diese Situation, aber du siehst dann zum Beispiel auch, was es für ein Leid auslöst, zum Beispiel bei den Personen, wie schrecklich zum Beispiel dann auch die Menschen in den entsprechenden Bereichen leben, die du dann, also dass du zum Beispiel tatsächlich dann irgendwie deine Großstadt hast und dann aber auch siehst, neben dieser Großstadt gibt es irgendwie eine, was weiß ich, kleinere Stadt oder quasi so Baracken und so weiter und du kriegst diese Großstadt nicht, ohne diese Baracken sehen zu müssen, solche Geschichten, wo du dann auch quasi dann überlegen musst, aber dann ob Anno quasi der richtige Platz ist, um das darzustellen. Also ich würde es auf jeden Fall sinnvoll finden, eine Auseinandersetzung damit zu haben. Und dann ist aber auch zum Beispiel die Frage, mache ich das aus so einer sehr distanzierten Perspektive, die ja Strategiespiele mitbringen, oder macht es dann nicht Sinn, zum Beispiel solche Themen dann zum Beispiel aus der Ego-Perspektive zu haben, wo du dann zum Beispiel, was weiß ich, als reicher Kolonialherr plötzlich irgendwie aus irgendeinem Plot-Device auf einmal irgendwie in dieser Region bist. Also, oder hier 12 Years a Slave zum Beispiel macht das jetzt zum Beispiel sehr gut.
Gut, aber das sind ja andere Methoden, weil ich würde auch gerne nochmal darauf zurückkommen, Natascha, du sagtest ja, das ist irgendwie, also Anno fehlt ja auch die Story, fehlen hier die Story-Möglichkeiten noch einfach, um das zu thematisieren. Ich würde zum Teil zustimmen, also auf einer narrativen Ebene sicherlich. Ich würde aber auch sagen, dass, also Spiele haben ja sowas, was Ian Bogost als prozedurale Rhetorik bezeichnet, wo sie sozusagen mit der Logik ihrer Mechanik Argumente formulieren. Und es ist ja nun mal so, dass bei einem Aufbaustrategiespiel traditioneller Natur, was Anno ja ist, oder auch Age of Empires, eben sozusagen die Expansion gleichgesetzt wird mit sozusagen Fortschritt. Also es sind im Grunde eigentlich doch Ideen von Kolonialismus, die unmittelbar verknüpft sind mit Zivilisation, mit Wachstum, mit Fortschritt und letztendlich auch Wohlstand und Wohlbefinden. Und ich glaube, dass darin sich schon eine Ideologie einschreibt, die eine Ideologie der Kolonialherrenperspektive eben ist. Und ich finde es, ich muss sagen, ich bin gar nicht so sehr auf einer Seite in dieser Debatte, weil ich frage mich eben auch, ob das jetzt unbedingt in jedem Spiel immer so thematisiert werden muss. Das würde ich nämlich auch eigentlich nicht unbedingt sagen. Finde aber schon, dass Anno auch durchaus mutig sein könnte, insofern, als dass es dann solche Aspekte mit aufnimmt. Muss nicht unbedingt als zentraler Aspekt der Spielmechanik sein, aber mehr als in einem Beschreibungstext. Also schon so, dass man vielleicht durchaus überlegen muss, wenn ich jetzt diese Insel hier, diese Bevölkerung, die dann dort ist, die native Bevölkerung, wenn ich diese Insel annektiere und die Ressourcen ausbeute, dann führt es eben auch irgendwie zu einer Art Civil Unrest oder sowas auf dieser Insel und hat gewisse Risiken für mich auch, die man nicht einfach mit Bier und Nähmaschinen irgendwie abspeisen kann. Es gibt dann irgendwie auch kulturelle Spannungen und Konflikte. Das würde so ein Spiel natürlich viel schwieriger machen, aber finde ich, ich finde auch doch, dass es durchaus eine Spannung reinbringen würde, die schon interessant sein könnte. Wenn es Arbeiterstreiks gibt, die man niederschlagen kann, das ist ja in Arno der Fall, Polizeistation bauen, Arbeiterstreiks niederschlagen, dann ist es für mich nicht so ganz sinnig, warum man dann ausgerechnet ein Thema wie den Sklavenhandel zum Beispiel gar nicht thematisiert.
Was ich halt noch gut finden würde, wenn es wie zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins einen Discovery-Mode gibt, wo du neben dem spielerischen nochmal quasi wirkliche Detailinformationen und so weiter bekommst, wo du dich intensiv mit Sachen auseinandersetzen kannst, wo du dann ja zum Beispiel sagen kannst, wir nutzen Anno 1800 zum Beispiel auch für den Unterricht in der Schule, um uns zum Beispiel mit Kolonialismus kritisch auseinanderzusetzen und gleichzeitig noch unsere Medienkompetenz zu stärken, nämlich auch zu schauen, inwiefern ist denn die Repräsentation in Anno 1800 sinnvoll und inwiefern ist es auch meine Aufgabe als Spieler oder als medienkompetenter Mensch nochmal zu hinterfragen, ist das, was mir da gerade präsentiert, die Wirklichkeit oder macht es auch Sinn, nochmal woanders nachzulesen, wie war es denn wirklich? Und da kann ja gerade die Distinktion von dem, was wirklich gewesen ist, ein Anreiz sein, zu fragen, wie war es denn wirklich? Wäre zumindest immer meine Erfahrung bei Age of Empires gewesen, dass ich dann doch nochmal nachgelesen habe, wie war es denn wirklich mit Jeanne d'Arc und so weiter? Wer war das denn überhaupt?
Das ist ein spannender Ansatz, vor allem, weil ich auch denke, ich glaube, meine Position setzt sich so ein bisschen daraus zusammen, dass auf der einen Seite ich finde, es müssen nicht alle Unterhaltungsspiele explizit solche Dinge thematisieren. Und ich finde es nämlich auch zum Beispiel, also Civilization, was ich ja total liebe, blendet auch vieles aus und geht ja eben genau dieser imperialistischen Logik nach.
Spielt man da nicht irgendwie mal Gandhi oder solche Geschichten?
Du kannst auch Gandhi spielen, ja, ganz richtig. Also blendet auch vieles aus. Gut, Gandhi spielen ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht falsch, aber
ja, aber wahrscheinlich blendet es halt so die ganze auch Kolonialgeschichte mit Gandhi natürlich, und England und so weiter natürlich aus. Natürlich,
ja, ja, es blendet super viel aus. Es ist ebenso wie Anno 1800 auf einer ähnlichen Stufe zu sehen. Aber ich will dazu nur sagen, dass ich glaube, das, was es für mich so ein bisschen schade macht, ist, dass es eben kaum Spiele gibt, die das tatsächlich adressieren. Und ich glaube, wenn das einige Spiele stärker machen würden, dann hat man so ein bisschen zumindest die Situation, dann weiß ich, es gibt sozusagen einige Spiele, die nehmen ihr historisches Setting etwas ernster und sagen dann, wir bringen das mit rein, auch wenn es unangenehm ist, ja, aber es gehört sozusagen dazu und ist eine Erfahrung, die wir den Personen, die spielen, das auch das gehört dazu, Personen, die das spielen, können wir das auch zumuten, solche Erfahrungen zu machen und sich damit auseinanderzusetzen? Und auf der anderen Seite gibt es dann die Siedler. Ja, die Siedler zum Beispiel, wo ich sagen würde, da wäre es echt enorm unpassend, weil die Siedler ist einfach viel zu knuffig, als dass es da solche Themen geben könnte.
Ja, du kannst jetzt nicht zum Beispiel den Genozid an den Herero, kannst das du nicht irgendwie in die Siedler so knuffig, oh also mein
die
Gott,
Siedler ist wirklich ja heile Welt.
Ja. Ja, ist aber ja auch eine andere, ist ja auch die Frage der Zielgruppe, inwiefern nämlich Überwältigungsverbot hier nicht Cottbusser. Verdammt!
Ja, aber jetzt bist du ja in der Pädagogik, du bist ja in der Lehre.
Ja,
du kannst ja nicht sagen, das stimmt auch für mediale Produktion.
Ich bin nicht nur in der Lehre, ich finde auch ein
irgendwas Spiel. Konsens.
Ja.
Das Wort suchst du ja Beutels.
Danke schön. Der Beutelsbacher Konsens, finde ich, sollte schon auch für Spiele gelten, dass zum Beispiel ich finde es nämlich nicht okay, wenn ein Spiel Kinder überwältigt, zum Beispiel dann mit solchen Themen und quasi einen propagandistischen Impetus hat und quasi sagt, ja, hier ist irgendwie die Siedler und dann wirst du quasi irgendwie A, mit Dingen konfrontiert, für die du noch nicht alt genug bist und B, quasi mit einer Position, die dir überhaupt nicht die Chance gibt, entsprechende eigene Position zu nehmen. Und also ich finde, das sollte schon auch für Spiele gelten.
Aber warum ist die Thematisierung des Sklavenhandels Propaganda?
Es ging mir nicht um die Thematisierung, sondern es ging mir um eine bestimmte Position, die quasi völlig in your face ist. Also im Sinne von, hier, das ist schlecht und das hast du jetzt zu glauben.
Ja, ich würde da nicht zustimmen. Ich würde sagen, das ist das, was im schulischen Kontext würde ich sagen, ja, weil da ja auch eine gewisse autoritäre Position damit einhergeht, dass da eine Person steht, die einem was beibringt. Aber ich würde sagen, dass also mediale Texte, darüber kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, haben ja sozusagen immer auch Inskription einer politischen Ideologie gewissermaßen. Und ich sehe dann die Befürchtung, wenn man sagen würde, sie dürfen das eigentlich nicht oder sollten das nicht, dann glaube ich, haben wir das Problem, dass es eine Unsichtbarkeit politischer Ideologie im Spiel gibt.
Ja, es ging mir darum, welches Format welche Dinge thematisieren. Und ein knuffiges Spiel, vielleicht noch knuffiger als die Siedler, was sich vielleicht an Achtjährige wendet, ist schwierig, wenn da solche Themen so einfach so plopp in your face und natürlich, dann überfordernd sind. So, Ja. Ich würde jetzt halt auch nicht irgendwie sagen, ja, hier ist irgendwie ein Kind und dann hast du hier irgendwie, zack, Holocaust. So ein sechsjähriges Kind irgendwie mit dem Holocaust zu konfrontieren, würde ich jetzt auch schwierig finden.
Klar, es muss natürlich auch ein Jugendschutz gewahrt sein. Das ist, glaube ich, das ist vollkommen klar. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht keine Thematisierung geben darf. Die Frage ist nur, auf welche Weise und wie wird es reflektiert. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, wir lassen jetzt die Siedler den unseren Kindern beibringen, was im Holocaust passiert ist. Ja? Also das würde ich.
Ja, das ist nicht,
das oder in der Shoah. Man sagt ja die Shoah, nicht der Holocaust.
Ja, beides ist.
Ich glaube, beides ist recht verbreitet.
Ja, jetzt sind wir aber ziemlich weit abgedriftet.
Von Anno.
Von Anno. Wolltest du gerade auch noch was sagen, Tascha?
Ich habe gedacht, wir fassen das mal so nochmal so zusammen.
Das finde ich gut.
Ja.
Ja.
Also ja, ich fände es schon auch ganz gut, wenn es Spiele gibt, die das stärker thematisieren. Aber ich denke eben, dass Anno jetzt nicht die Reihe ist, die jetzt aus dem Nichts damit hätte kommen sollen. Weil es eben in den Vorgängerteilen so etwas auch nicht jetzt so in dem Maße gab. Und dann aus heiterem Himmel zu kommen und zu sagen, hier, bitte, Sklaverei. Das kann man auch als ja, relativ erfolgreiche Reihe nicht einfach mal so dahin klatschen. Man hätte sagen können, okay, dann hätte man sich eine andere Epoche vielleicht aussuchen sollen, die nicht mit so einem schwierigen Thema belastet ist. Aber ich finde es persönlich einfach wirklich jetzt nicht ganz so schlimm.
Ich würde mich aber auch nicht für ein Tabu aussprechen. So, ja, dann dürft ihr halt nicht Kolonialzeiten machen und nicht, also.
Nee, eben, aber ich finde es halt auch nicht schlimm, dass es nicht so in dem Maße behandelt wurde, weil es einfach auch nicht zum Franchise passt. Ja. Und ein Franchise hat nun mal seine Marke und die Dinge, für die es steht. Und ich muss ja nicht alles überall thematisieren. Ich kann doch auch einfach mal akzeptieren, dass es eben das Spiel gibt und dass das halt nicht der Rahmen ist für solche politischen, extrem schwierigen Themen. Weil ich finde, das ist es nicht. Dafür bräuchte es mehr Story, dafür bräuchte es mehr Kontext, mehr Entscheidungsfreiheit, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt diese Kolonie nehme oder nicht und ob ich in den Sklavenhandel einsteige oder nicht. Und ich habe da irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten und irgendwelche moralischen Hintergründe. Aber da ja mein Ziel in Anno ist einfach, dass meine Stadt wächst. Basic as fuck. Entschuldigung. Ja, da ist es halt nun mal dann so.
Aber wir sind ja explicit, insofern ist das legitim.
Da ist es dann nun mal auch so. Also wenn man dann mehr Wahlmöglichkeiten und sowas einbaut und dem Ganzen irgendwo auch eine moralische Komponente gibt, ist es wieder was anderes. Aber ich hätte ja im Endeffekt keine andere Wahl, um zum Spielziel zu kommen, als Menschen zu versklaven. Und das ist einfach, wenn ich dann die Wahl habe, finde ich, ist es wieder okay. Aber wenn ich, um das nochmal zu ergänzen, wenn ich gezwungen bin, sowas zu tun, dann löst das ja in mir als Spieler auch kein positives Gefühl aus. Weil ich unter Umständen gezwungen werde, eben auch gegen meine eigenen Überzeugungen zu handeln. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo sich das von dem Feel-Good-Game, was Anno ja eigentlich ist, dann doch wieder sehr stark unterscheidet.
Das ist richtig. Aber es ist natürlich auch so, dass ein Spiel nicht grundsätzlich ich stimme dir zu, insofern, als das Anno ist dezidiert ein solches Feel-Good-Game, würde ich sagen. Zumindest zu weiten Teilen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Arbeiteraufstände niederschlagen, hatten wir schon drüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ein Spiel durchaus auch einen in eine unangenehme Situation bringen kann. Das wäre dann sowas, was Miguel Sicard als Closed Ethical Design bezeichnet hat, wo sozusagen das Spiel dich mit einem Wertesystem konfrontiert, das nicht dein eigenes unbedingt ist. Und du kannst auch gar nicht anders, als sozusagen dich damit auseinanderzusetzen. Aber ich würde auch zustimmen, Anno ist vielleicht hier nicht unbedingt der richtige Kontext, beziehungsweise die Reihe müsste sich dann dazu entscheiden, sich dessen auch hinzugeben und das in einem umfangreicheren Maße tun. Also die Erwartungshaltung zu sagen, Anno hätte das jetzt machen müssen, ist vielleicht etwas an den tatsächlichen Ansprüchen von Anno vorbei. Denn wir müssen ein Kunstwerk, habe ich bei Daniel Martin Feige gelernt, auch immer an dem messen, was es tatsächlich leisten möchte. Und Anno hat augenscheinlich nicht den Anspruch zu sagen, wir möchten jetzt ein umfassendes und haargenau realistisches, historisch akkurates Bild der industriellen Revolution zeichnen.
Gut, aber da können wir ja den Anspruch dann trotzdem kritisieren, im Sinne von, euer Anspruch ist zu niedrig gesetzt oder falsch.
Könnte man, ja. Könnte man machen. Würdest du das tun?
weiß ich nicht, war gerade eher nochmal bei dem Punkt, inwiefern solche Spiele auch immer eine bestimmte westliche Perspektive einnimmt, so ein bisschen auch der schöne alte Satz, die Geschichte erzählen die Gewinner. Also inwiefern werden solche Geschichten nicht zum Beispiel auch aus den Parteien dargestellt, die zum Beispiel dann mit Kolonialherren in, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Anno ist, aber zumindest wäre das meine kritische Nachfrage, inwiefern macht es denn nicht zum Beispiel auch Sinn, dann Indien zu spielen im Unabhängigkeitskampf gegen die Engländer, oder inwiefern macht es dann nicht auch Sinn, aus der Perspektive von solchen Inseln zu spielen, wo dann eben dann die hereinstürmenden Horden quasi kommen, gegen die man sich irgendwie zur Wehr setzen muss. Was das jetzt zum Beispiel gemacht hat, ist leider kein Strategiespiel an der Stelle, was mir einfällt, aber es gab zum Beispiel den DLC zu Black Flag, Freedom Cry, wo da zum Beispiel auch wiederum kritisiert wurde, da wurden dann die Sklaven, die man befreien musste, so ein bisschen zum, so wie bei Spider-Man quasi zur Marke, mit denen ich mir dann Sachen kaufen konnte.
Das war furchtbar.
Wo es dann, ja genau, wo es dann auch wieder die Frage ist, wie sieht dann die gute Umsetzung davon aus? Weil Freedom Cry zum Beispiel wurde ja stark auch kritisiert für, jetzt wird irgendwie Sklavenbefreiung zur Spielmechanik und dadurch noch mehr irgendwie verharmlost und irgendwie
Sklaven als Collectible. Ubisoft darf man das nicht in die Hände geben. Also auf gar keinen Fall.
Valiant Heart.
Also ja, aber Valiant Heart ist nicht von Ubisoft direkt entwickelt.
So. Nee, aber Ubisoft kann sowas schon auch.
Also ich würde tatsächlich, ich würde sagen, wenn Blue Byte hier jetzt richtig mutig sind, dann könnten sie natürlich sowas machen, könnten sagen, wir machen so eine Art Add-on, wo man dann tatsächlich irgendwie aus einer Perspektive einer nativen Zivilisation spielt, die sozusagen von der Kolonial, von einer imperialistischen Logik bedroht ist. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden, das wird dem Business sicherlich nicht unbedingt zugutekommen, denke ich mal. Es wird halt eben einige kritische Stimmen vielleicht zufriedenstellen, aber auch nur dann, wenn es richtig gut gemacht ist, ist wahrscheinlich ein schlechter Deal für Blue Byte.
Und dann würde eine Stimme aus dem Off echoen, nämlich das Adornsche, es ist deswegen unerträglich, weil sich dann Anno hinstellt und sagt, es ist unerträglich mit der Sklaverei und dabei auf den Profit schielt.
Ja, Adorno.
Den hältst du gerade in Händen.
Stimmt. Ich habe hier mein Mikrofon tatsächlich auf so 4 Adorno-Büchern aufgebaut. Und ich will auch gar nicht grundsätzlich gegen Adorno wettern, aber diese Position ist zumindest eine, von der ich dich nicht teilen würde.
Teils.
Nummer irgendwas. Wie vielte Nummer sind wir? Nummer 6?
6?
Nummer 6.
Es wird Zeit für einen Zeitartikel, nämlich Machen Computerspieler Schüler besser von Judith Luig. Der Artikel fasst verschiedene Perspektiven auf Schule und Videospiele, also im Endeffekt Gamification oder auch Game-Based Learning, könnte man in diesem Fall auch davon sprechen, zusammen. Das Ganze beginnt so ein bisschen mit der Beschreibung von einem Schüler, der ein etwaiges Lernspiel, könnte aber auch jedes andere sein, spielt. Aus dem Hause Skojo dürfte das gewesen sein, und dort sich die Begeisterung für dann zum Beispiel mathematische Formeln zeigt, dadurch, dass man dann dem Avatar, den man hat, neue T-Shirts und so weiter kaufen kann. Das ist so ein bisschen die Einstiegsperspektive, also einfach ein Beispiel für ein solches Lernspiel. Und dann kommen eben verschiedene Perspektiven bzw. Stimmen auf. Und das fand ich eigentlich ganz sinnvoll und spannend, das einfach von diesen verschiedenen Stimmen her mitzubringen und weniger auf so dieses den Gesamtartikel. Zum Beispiel sagt nämlich Daniel Bialecki, das deutsche Schulsystem braucht Hilfe. Das ist der Geschäftsführer von Skojo, und weiter Zitat, Kinder wollen gerne lernen, sie wollen verstehen, die Welt begreifen, aber man treibt ihnen das aus. In der Schule wird überwiegend aus einer Perspektive heraus erzählt, die unkreativ ist und die nichts mit der Welt zu tun hat. Also insofern gibt es da eben auch eine Schulkritik, wie Schule aktuell funktioniert. Dann wendet sich zum Beispiel auch noch Hirnforscher Martin Korte zu Wort und der sagt zum Beispiel dann auch, dass die Eltern allerdings nicht glauben dürfen, dass das Lernen dann von selbst läuft. Also man gibt quasi ein Spiel rein und dann läuft das so ein bisschen. Also es braucht dann doch wiederum auch die Begleitung vielleicht auch durch den Lehrer oder die Eltern, weil die erste Frage, die man sich ja vielleicht stellt, ist, wenn wir den Kindern irgendwelche iPads in die Hand drücken und die spielen dann halt irgendwie ein Spiel, was ihnen den Körper erklärt, wo man dann irgendwie, was weiß ich, mit Dr. Smalls zum Beispiel gibt es ja die Vene kennenlernt und solche Geschichten, dass es da dann vielleicht die Aufgabe ist des Lehrers. Also ist so ein bisschen meine Konklusion aus der Perspektive. Und dann noch eine Perspektive von dem Cologne Game Lab. Das gehört zur THL TH Köln. Die sagen, die Zukunft des Lernens sind die Serious Games, weil die Perspektive ist trotz allem immer noch bei diesen Lernspielen, die dann eingesetzt werden auf den entsprechenden Lernplattformen, wo man sich dann für 10 bis 20 Euro pro Monat quasi ein Abo kaufen kann, damit die Kinder das dann nutzen können, dass es im Endeffekt dann doch wieder nur gamifizierte Matheaufgaben sind. Also am Ende macht man doch nur wieder irgendwie Mathe und das T-Shirt für den Avatar ist dann halt so ein bisschen die Karotte, die man bekommt, um das eben durchzuführen. Also man quält sich so ein bisschen durch. Es ist dann zwar, gab es immer das schöne Bild Broccoli with Chocolate, aber es ist halt, am Ende ist es immer noch nur Broccoli. Und die Kollegen vom Game Lab Köln hatten dann halt so ein bisschen die Perspektive, dass man eigentlich schauen muss, dass das Spiel als Ganzes das ist, was zum Lernen animiert. Also wenn man dann zum Beispiel sich mit physikalischen Grundsätzen auseinandersetzt, dass man halt zum Beispiel ein Spiel hat, wo man ein Auto baut und wenn man das halt nicht richtig gebaut hat, dass es dann auseinanderfällt, wo es dann quasi nicht mehr Mittel zum Zweck die Mathe-Lösung ist, sondern das Lernen im Zentrum quasi steht.
Ja.
Genau, das sind so diese verschiedenen Perspektiven. Ich fand den Artikel insofern, also ich will jetzt nicht sagen langweilig, sonst hätte ich ihn jetzt nicht
mitgehabt. Nach jedem Satz habe ich gedacht, ach du Scheiße. Nee,
aber im Endeffekt bringt er jetzt nicht so wirklich was Neues in die Debatte, aber ich fand, was der Artikel sehr schön gemacht hat, daher großes Lob an der Stelle eigentlich dafür, den aktuellen Stand der Debatte über Gamification und Game-Based Learning nochmal zusammenzufassen und dann auch über Köln nochmal so die Perspektive, wohin kann uns das dann nochmal führen, aufzumachen, war es jetzt aber im Endeffekt erstmal nur der Status quo, den wir in anderen Medien und so weiter, also Medien im Sinne von Plattformen, Portalen, jetzt jenseits der Zeit durchaus auch schon häufiger gefunden haben oder wenn man halt mit solchen Leuten wie Thomas Kunze oder anderen, die sich damit stärker auseinandersetzen, diskutiert, auch schon gehört hat. Fand ich aber gut, dass es halt eben in der Zeit war, weil es ja eher nochmal so ein Mainstream Medium ist jetzt jenseits von den einschlägigen Game Studies.
Pixeldiskurs zum Beispiel.
Sachen wie Pixeldiskurs zum Beispiel.
Ist ja auch so, dass wir haben uns ja schon recht viel mit Game-Based Learning befasst und ja auch schon zahlreiche Folgen dazu gemacht. Wir können vielleicht die Folge mit Thomas Kunze, die wir zuletzt gemacht haben, auch nochmal verlinken in den Shownotes. Aber ich denke auch, dass es insbesondere, also es scheint mir schon so zu sein, dass dieses Thema zunehmend auch in den Mainstream gerät.
Ja, beziehungsweise dann halt auch tatsächlich an den Schulen und bei den Eltern ankommt. Da geht es natürlich auch immer die Frage um den gegenseitigen Wettbewerb, um die Abiturtauglichkeit auch der Kinder. Also was wird quasi noch eingesetzt, damit die Kinder es auch am Ende dann wirklich schaffen? So, wo dann natürlich auch so ein bisschen der Strohhalm da ist, der Lernplattform im Sinne von, ach, mein Sohn schafft es jetzt irgendwie immer noch nicht und hat keine Lust auf Schule. Wie kriege ich ihn dazu so ein bisschen? Also das ist ja dann auch so die Frage von wo ist quasi das Spiel dann, welche Zwecksetzung hat das Spiel? Also quasi den Lernprozess zu reparieren, quasi also freudig zu machen als etwas, was nicht anstrengend ist und vielleicht auch so, wie es dann passend ist, also Vorbereitung auf die reale Welt, wo wir uns mit realen, komplexen Problemen auseinandersetzen müssen, wo es eben nicht nur reicht, eine Matheformel zu haben, sondern, was weiß ich, du willst halt Eishändler werden, dann musst du halt irgendwie Mathe können, dann musst du aber auch wissen, wie man so einen Eisladen anstreicht. Also quasi, da sind ja viele verschiedene Bereiche mit dabei. Und sowas lernt man ja ganz gut in Game-Based Learning, dass man dann zum Beispiel dann dieses Beispiel hat von, ihr seid das und das in dieser Geschichte und wollt das und das machen. Was braucht ihr denn jetzt dafür? Also so die klassische, das, was man früher auch als Projektarbeit gemacht hat.
Also der Einsatz von Spielen in der Lehre darf nicht die Möglichkeit sein, um sozusagen dann nicht die Systemfrage eigentlich stellen zu müssen oder eine grundlegende Fragen nach der Reform eines Schulsystems zu stellen, finde ich, weil es dann eben auch eine Möglichkeit ist, das gegenwärtige System, wie das Schulsystem eben funktioniert, ja auch nochmal ein bisschen aufzupeppen, ein bisschen attraktiver zu gestalten, wo aber eigentlich eine grundsätzliche Umgestaltung erforderlich wäre.
Ja, beziehungsweise wir hatten ja auch die Folge damals genannt Dream of Gamification. Ich finde, es gibt auch immer noch den Horror of Gamification, der dann dazu führt, leider kein Schulbeispiel, aber es gab so diesen einen dieses eine Bistro in der Doku mal, die ich geguckt hatte zu Gamification, wo sie dann angefangen haben, ihren Mitarbeitern Level zuzuordnen und quasi Punkte zu zu zahlen. Und dann gab es so eine dauerhafte Anzeigetafel. Und dann hatten sie dann noch als nächsten Schritt die Überlegung, dass sie verschiedene T-Shirts dann auch ausgeben. Und quasi die tollsten Mitarbeiter haben dann quasi so ein goldenes Shirt und der schlechteste kriegt dann halt irgendwie ein graues. Und es tut mir leid, das klingt für mich nach einem unglaublich schrecklichen Spiel und quasi mit etwas, was überhaupt nicht mit der Grundidee der Gamification einhergeht. Aber wenn sowas dann quasi dazu führt, dass das quasi an einem Arbeitsplatz stattfindet und eigentlich zu einem fiesen Wettkampf und Kampf untereinander wird, der dich quält, weil du dann mit so einem grauen T-Shirt rumlaufen musst. Nein, danke.
Ich finde leider schon, dass das zur Grundidee der Gamification gehört oder ein Phänomen der Grundidee der Gamification ist. Ich würde dazu einfach mal, weil wir die Debatte jetzt nicht so ganz ausführlich führen können, aber das Buch Rethinking Gamification empfehlen. Auch da ist ein schöner Text drin zu Gamification and Governmentality aus Foucault'scher Perspektive. Sehr spannende Lektüre.
Ich würde dir auch so insoweit zustimmen, als dass es halt die andere Seite der Medaille und halt die Gefahr ist.
Nummer. Natascha, welche Nummer ist? Bei welcher Nummer sind wir gerade?
1, 2, 3. Wir brauchen auch so eine 5? Anzeigetafel.
Nummer 5? Mhm. Okay, Nummer 5. Ghost Recon Breakpoint.
Oh.
Isn't making any political statements. Ubisoft insists, despite obvious themes. Von Oscar Deyes, GameSpot.com. In der vergangenen Woche hat Ubisoft, ja, Ghost Recon Breakpoint angekündigt, sozusagen den Nachfolger von Ghost Recon Wildlands, auch ein Open-World-Shooter sozusagen, Multiplayer-Shooter. Wie bereits bei so ziemlich allen Ubisoft-Titeln, The Division 2, Far Cry 5 und so weiter, gab Ubisoft zu verstehen, dass man also kein politisches Statement abgeben wolle. Im Ankündigungstrailer von Ghost Recon Breakpoint sind einige Themen sehr prominent angesprochen, unter anderem das Thema der Drohnen oder des Drohnenkampfs, während die Protagonisten sind sozusagen die Ghosts, ja, und die scheinen dem Trailer zufolge auf direkte Konfrontation zu setzen, während der Antagonist, zumindest der vorgestellte Antagonist in dem Trailer, überwiegend mit Drohnen und mit High-End-Technologie arbeitet. Zitat: Breakpoint's story focuses on a Silicon Valley genius who develops advanced AI and drones to help humanity and save American lives. The tech giant and its drone army are hijacked by a group of rogue US soldiers, and the game's reveal stream states the drones assassinate an election candidate. Zitat Ende. Der Lead Developer Sebastian Le Prestre, kann das sein?
Ja.
Du bist im Französischen etwas mehr bewandert als ich, sagt dazu Folgendes. Zitat: We are creating a game here. We're not trying to make political statements in our games. We've rooted ourselves in reality, and you'll get what you get out of your playthrough. Everybody will get something different out of the experience. The story might make you see different situations, but we're not trying to guide anybody or to make any sorts of statements. It is a what-if scenario. It's Tom Clancy. It's purely fictional. Zitat Ende. Ich finde es ganz interessant, dass er den Verweis auf Tom Clancy als ein Statement der Neutralität, der politischen Neutralität abgibt. Tom Clancy, der einer der renommiertesten Politthriller-Autoren unserer Zeit ist. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich passieren, welcher Fall eigentlich eintreten muss, damit Ubisoft sagt, es ist vielleicht doch ein politisches Spiel, das wir machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Gibt es Ubisoft zufolge überhaupt politische Spiele?
Es wird an dem Tag eintreten, an dem Political Games das neue Schlagwort ist und quasi der Absatzmarkt überhaupt.
Ubisoft macht jetzt Political Games.
Ja. P-Games.
Also das Ganze ist natürlich ausgesprochen befremdlich, ne? Also aufgrund der Tatsache, dass sie, ich verstehe im Grunde ja den Gedanken dahinter, wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, den Gedanken dahinter, dass sie natürlich sagen wollen, sie haben jetzt keine konkrete politische Message, die sie jetzt rüberbringen wollen, ja, also das kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde, gleichsam ist in diesem Statement eben genau diese Unsichtbarkeit der politischen Ideologie oder des politischen Mythos innerhalb der spielerischen Welt sichtbar. Ja, die Unsichtbarkeit wird dadurch sichtbar, dass sie sagen, nö, wir machen gibt es keine politischen Statements, es ist kein politisches Spiel, ebenso wie man in The Division eben, die einzige Lösung besteht darin, mit Waffengewalt irgendwie Menschen einer unteren Gesellschaftsklasse niederzuschießen. also das Weiße Haus in Division 2 steht in Flammen, aber mit Politik hat es natürlich nichts zu tun. Finde ich ganz interessant eigentlich.
Ja, weiß ich nicht. Ist so eine klassische Kritik halt, die man daran äußern kann, nämlich dass dadurch, dass wenn man behauptet, auch von sich selbst unpolitisch zu sein, dass man im Endeffekt nur die Dinge reproduziert, die gerade politisch der Status quo sind.
Es kann eben dann unter dem Gedanken, es sei nichts Politisches daran, keine Reflexion des Politischen daran stattfinden. Ja.
Ja, beziehungsweise wenn du sagst, ich bin unpolitisch und dich quasi einfach nur affirmativ auf das Gegebene stürzt und reagierst, dann bist du halt auch im Zeit, wo wir vorhin waren, hier Kolonialzeit, bist du halt Kolonialherr und es ist völlig unpolitisch, hier Leute zu versklaven und solche Geschichten. Also ich bin nicht politisch, ich mache einfach nur das, was hier gerade irgendwie so halt so ist. So, ja. Also was soll denn daran politisch sein irgendwie? So, weiß ich nicht.
Ich finde auch, dass so ein, vielleicht könnte man auch so eine Art, so ein Adventure-Spiel machen, in dem der Protagonist der Rothschild-Verschwörung auf die Schliche kommt und herausfindet, dass ein Bevölkerungsaustausch, ein Austausch des deutschen Volkes stattfindet, aber ganz unpolitisch natürlich. Hat überhaupt keine politischen Konnotationen. Ich finde auch, dass Detroit Become Human mit seiner Analogie von Androiden zu der Sklaverei und zum Rassismus, also
das ist völlig
dass die Androiden hinten im Bus sitzen zum Beispiel, hat also keine politischen Implikationen. Finde ich schon. Also diese unpolitischen Spiele sind schon der Hammer.
Die sitzen aus rein pragmatischen Gründen hinten, also die Androiden, weil so ein Android ist schwerer und wenn du die hinten, wo ja auch der Antrieb ist, hinsetzt, dann, Busse sind ja vorne angetrieben, dann ist es ein Ausgleich zu dem Schwerpunkt, den der Motor hat. Dementsprechend ist es völlig unpolitisch und hat nichts mit irgendwas zu tun.
Das hat ja nichts mit nichts zu tun, ja. Ich finde es eigentlich auch eine gute Idee zu sagen, es ist grundsätzlich alles unpolitisch. Vor allem Tom Clancy ist ja auch ein Autor.
Metal Gear Solid, völlig unpolitisch.
Tom Clancy ist ja auch ein Autor, der tendenziell eher so für, ich sag mal, eine konservativ bzw. republikanische militärische Position steht, in denen es ja auch viel um sozusagen eine Heroik, eine patriotistische Heroik und sowas geht. Das ist natürlich auch nicht politisch.
Das ist ja auch der beste Vergleich, den man dann ziehen kann, wenn man sagt, das ist nicht politisch.
Ja, finde ich auch. Gerade auf Tom Clancy hinzuweisen, ist auch ein.
Ja, wenn man halt so geschmacklos wie Toast sein will, dann muss man aber halt auch ein Spiel machen, wo man einen Toast spielt. Gibt's tatsächlich.
Ja, My Name is Mayo, sondern das Toast-Spiel, ja? Bread heißt es, irgendwas mit Bread.
Das
ja.
würde Sinn machen.
Mhm? Ja. Wenn man zum Butterbrot irgendwie durch die Gegend läuft. Das ist Ubisofts große Chance.
Völlig unpolitisch.
Nummer.
Ach, was ist denn das schon? Haben wir das jetzt einfach mit fiesem Zynismus und Sarkasmus einfach abgetan? Ja gut, man muss allerdings auch sagen, wenn man unpolitisch sein will, dann muss man auch damit leben, dass die Leute sich nicht mehr inhaltlich mit einem auseinandersetzt, außer auf der Ebene von, ja, ist halt unpolitisch, next.
Ja,
wir sprechen auch einfach nicht mehr drüber. Man packt die Dinge einfach außerhalb von. Das ist ein Schießspiel. Da wird geschossen. Ja. Das war's.
Und das
alles andere kann man ja nicht thematisieren, weil da müsste man über politische Dinge sprechen.
Auch die Tatsache, dass
ich glaube, du musst mich übrigens runterregeln. Ich bin gerade im Rage-Mode. Ja, das ist hier, mir wachsen auch schon so gelbe Haare. Das ist Super Saiyajin Mode 2.
Die Tatsache, dass irgendwie nur Waffengewalt zum Ziel wird in einem Spiel, ist natürlich auch rein neutral. Ist alles fiktiv. Nummer 6.
5 oder 6?
Hatten wir nicht gerade schon Nummer 5?
Also ist doch völlig egal, mal einfach immer das nächste.
Also Nummer next. US Senator introduces bill to ban loot boxes and pay-to-win microtransactions.
Whoop, whoop.
Oh. Von Jason Schreier, Kotaku.com. Das wäre jetzt auch der letzte Eintrag dieser Presseschau. In den USA regt sich bisweilen tatsächlich Widerstand gegen die Welle an Lootboxes in digitalen Spielen. Der republikanische Senator Josh Hawley beabsichtigt, einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Lootboxes und Pay-to-Win-Mikrotransaktionen einzureichen, den sogenannten The Protecting Children from Abusive Games Act.
Das ist so ein schönes Beispiel für. Wie findest du das, bis du weißt, von wem es kommt?
Ja.
Ja, pass auf. In der Pressemitteilung schreibt Hawley folgendes, Zitat. When a game is designed for kids, game developers shouldn't be allowed to monetize addiction. And when kids play games designed for adults, they should be walled off from compulsive microtransactions. Game developers who knowingly exploit children should face legal consequences. Zitat Ende. Namentlich wird hier Candy Crush genannt. Betroffen wären natürlich aber auch Titel wie Overwatch, FIFA und Apex Legends. Und soll ich noch, ich runde gerade noch ab, die Entertainment Software Association, ESA, hat als sozusagen Lobbyverband der Spieleindustrie kurz darauf ein Statement veröffentlicht und Folgendes dazu gesagt, Zitat. Numerous countries, including Ireland, Germany, Sweden, Denmark, Australia, New Zealand and the United Kingdom, determined that loot boxes do not constitute gambling. We look forward to sharing with the senator the tools and information the industry already provides that keeps the control of in-game spending in parents' hands. Parents already have the ability to limit or prohibit in-game purchases with easy-to-use parental controls. Zitat Ende.
Das war auch mein erster Gedanke. Ich finde ja schon wieder diesen Terminus irgendwie abusive games sehr schwierig. Und also Kinder haben ja gar nicht die Mittel eigentlich, jetzt Unsummen in so ein Spiel zu investieren, solange die Eltern das nicht erlauben, weil sie ja nun mal weder ein eigenes Einkommen noch ein eigenes Konto oder sonst irgendetwas besitzen.
Und eigentlich auch nicht geschäftsfähig sind.
Ja eben, also liegt da die Verantwortung dann nicht bei den Eltern?
Ja, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Debatten. A, den quasi Lootbox-Verbot aufgrund quasi der Perspektive des Glücksspiels in Videospielen. Und das andere ist die Debatte, inwiefern Kinder mit diesem Glücksspiel in Kontakt kommen und die Frage dessen, was welche Aufgabe der Eltern ist.
Ich finde auch, deshalb ist tatsächlich auch dieser Einwand der ESA ein schwacher, wie ich finde, weil es ist tatsächlich, also der Jugendschutz muss gewährleistet sein. Und es ist so, wie du sagst, Natascha, auch Kinder dürfen natürlich nicht irgendwie einfach jetzt in Candy Crush irgendwie mit dem PayPal-Account der Mutter verbinden und dann schön Geld irgendwie in den Äther blasen.
Das ist halt wie früher die Jamba-Klingelton-Geschichte.
Richtig, ja. Richtig.
Wobei, genau, da konntest du anrufen, das war das Problem. Aber trotzdem ist es Aufgabe der Eltern, sicherzustellen,
und es ist aber auch, ich finde auch,
dass der PayPal-Account vor den Kindern geschützt ist.
Genau. Und auch aufzuklären. Also, ja. Ich meine, es ist ja, ich mag Lootboxes. Also, ich gebe. aber es ist halt auch so, man kann
jetzt
das ja
interessant.
So. Ja, man kann das doch aber auch dann so vermitteln. Man kann doch sagen, es ist halt eine Glückssache. Du kannst dir sagen, du darfst dir zwei kaufen. Aber es sollte dir bewusst sein, dass du eventuell daraus nichts bekommst. Und da kann man doch Kinder an so eine Thematik, ja, man kann doch damit umgehen. Man muss doch nicht einfach sagen, nein, Kinder sind dumm, die verstehen das nicht, das darf nicht existieren. Also das finde ich einen ganz falschen Ansatz.
Wäre jetzt auch nicht unbedingt mein pauschaler Ansatz. Also du kannst halt entweder sagen, nee, gibt's halt nicht, oder, also genauso wie es halt früher diese Überraschungstüten gab, wo man dann halt gesagt hat, okay, ich kaufe dir eine, guck halt, was drin ist, und wenn er halt Pech hat, hast du halt Pech. So, das ist ja auch eine gute Erfahrung, um zu wissen, okay, ich hab das jetzt und dann war aber nichts drin. Das ist ja eine doofe Erfahrung.
Aber das Problem ist ja, dass sozusagen hier eine Logik des Glücksspiels sozusagen in Spiele sich einschleicht und vor allem sehr prädominant auch einschleicht. Und ich würde deshalb sagen, dass, also meiner Auffassung nach ist die Lösung auch grundsätzlich sowieso keine staatliche Regulation im Sinne eines Verbotes. Ich würde aber schon sagen, dass wenn ein Spiel, und das betrifft sowohl Kinder als auch Erwachsene, wenn ein Spiel sozusagen Lootboxes verwendet oder in irgendeiner Form Glückselemente, die mit realem Geldeinsatz zu tun haben, dann sollte es eben auch als entsprechendes Gambling gelabelt werden, damit klar ist, das ist einfach ein Glücksspiel und nichts anderes sozusagen. Weil man würde ja auch nicht, kein Kind in ein Casino schicken und sagen, hier hast du 10 Euro, dann spiel mal so ein bisschen und guck mal, was passiert quasi, sondern man muss dann schon, also es geht mal selbst überlassen, ob man das machen möchte oder nicht, aber
das geht sowieso nicht, weil Casino-Eintritt ist ab 18.
Ja, also das zum Beispiel.
Also Casino in Amerika ist, glaube ich, sogar noch eine andere, also, aber hier
kann es vielleicht 21 sein in den USA.
Casino ist ab 18.
Ja, und dann ist es ja auch so, dass Dann, also da, ich finde, deshalb müssten quasi Spiele, die diese Monetarisierungslogik der Lootbox nutzen, entsprechend auch als Gambling gelabelt werden. Das wäre sozusagen meine Position.
Wobei ich auch der Meinung bin, dass das wahrscheinlich nichts ändern würde, weil ja, das würde halt voraussetzen, dass die Eltern sich damit auseinandersetzen, was das Kind spielt. Weil ob dem Kind ist das egal, ob da Gambling draufsteht oder nicht. Das ist
sogar noch cool.
Und das heißt, die Eltern müssten sich ja damit beschäftigen, was das Kind tut. Wenn die Eltern sich damit beschäftigen, was das Kind tut, dann werden sie auch im jetzigen Zustand merken, wenn sie, oh, nee, das finde ich nicht so gut, das hat für mich so ein bisschen was mit Gambling zu tun, da muss ich mit dem Kind irgendwie sprechen oder soll das lieber nicht mehr spielen. Aber das setzt ja immer voraus, dass ich mich damit auseinandersetze, was meine Kinder tun. Und ich glaube, das ist in dieser Situation eher die Krux, als dass da kein Label drauf ist, weil das wird ja dann auch keiner merken, wenn ich mich nicht damit beschäftige.
Ja, beziehungsweise die Alterseinschränkung. Wenn es ein Glücksspiel ist, läuft es unter Glücksspiel und dann ist es halt ist ab 18. Ist halt ab 18,
ja. Also in
Candy Crush ab 18 zum Beispiel. Wenn es da Lootboxes? Ich weiß es nicht.
Genau. Wenn es ein Glücksspielelement hat, wo man reales Geld einsetzt, dann ist es ab 18. Klar, die Geschäftsfähigkeit ist eh schon eine Hürde, aber dann ist es halt quasi auch ein Glücksspiel. Und Glücksspiel kann süchtig machen, Teilnahme erst ab 18.
Das finde ich zum Beispiel auch eine sinnvolle Lösung, weil dann könnte man auch durchaus sagen, dann ist sowas wie Star Wars Gamblefront zum Beispiel, ja, oder Apex Legends, solche Geschichten sind dann eben auch ab 18 einfach kategorisch, weil sie sozusagen Glücksspiel beinhalten.
Ja, was dann ja zum Beispiel auch für die Entwickler tatsächlich eine Frage ist, mache ich es ab 18, packe ich Lootboxen rein oder will ich halt die Front der 16-Jährigen noch mit drin haben, um es halt auch an diese zu verkaufen, weil das ja durchaus auch eine Zielgruppe ist, die ja,
ja.
entsprechend Geld einbringt. So.
Genau.
Ja. Von hier staatlicher Regulierung, wo wir jetzt ja irgendwie so viel über Kinder geredet haben, aber staatliche Regulierung insgesamt bei Lootboxen ist halt die Frage, welche Perspektive nimmt man ein? Ist es A, eine Geschichte, die sich quasi aufgrund von Konsumverhalten dann reguliert, im Sinne von Leute kaufen es nicht oder Leute sagen, finde ich eigentlich gut und sollte dementsprechend legitim vorhanden sein, damit dann man halt auch sagen kann, ja, ich will das aber machen, so, das ist meine persönliche Freiheit. So, und die will ich auch behalten. Auf der anderen Seite ist aber halt die Frage, inwiefern ist es aber ja eine Spielkulturentwicklung? Und hier ist nochmal eine neue Frage. Inwiefern ist es eine Spielkulturentwicklung in Richtung von Lootboxen und so weiter? Aber trotzdem frage ich mich, ob das quasi der freie Spielemarkt regulieren kann.
Ich glaube tatsächlich,
der Lootbox.
Also in Bezug auf Kinder würde ich es genauso sehen wie du, Natascha. Ich würde auch sagen, da braucht es sozusagen einfach das hinreichende Verständnis für die gegenwärtige Medien- und Online-Kultur, sodass man sagen kann, wenn man jetzt im App-Store zum Beispiel sieht, Candy Crush, wenn man das runterlädt, da steht ja dann dabei, dass es auch Mikrotransaktionen enthält oder In-Game-Transactions oder sowas, heißt es ja, glaube ich, In-App-Purchases. Und dass man dann natürlich, ich meine, es ist sogar möglich, auch mit einer Funktion über die Parental Controls dann sozusagen grundsätzlich das deaktiviert, dass keine Ingame-Käufe getätigt werden können von den Kindern. Und dann ist es möglicherweise ja auch eine durchaus bildende Erfahrung, weil man dann feststellt als Kind, wenn ich sowas dann spiele und da aber die Microtransactions wegfallen, ist es eigentlich ein ziemlich langweiliges Spiel.
Es dauert Stunden, bis ich mir hier jemanden baue. Ja, meine Microtransaction-Erfahrung mit Stardew Valley ist ja auch, jeden Tag darfst du nur eins, sonst müsstest du Geld ausgeben.
Nee, so wäre das ja.
Aber das bringst du ja von außen rein.
Ja, das war ein Witz.
Liebe Leute da draußen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns durch diesen Ritt, durch die Presseschau der vergangenen Woche begleitet habt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gerne. Das könnt ihr unter anderem tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de am unteren Bildschirmrand auf einen Button klickt, der den schönen Titel trägt, unterstützt uns. Da kommt ihr dann auf unsere Steady-Kampagne und könnt dort mit einem kleinen Obolus pro Monat den Podcast am Leben erhalten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify aufsuchen, könnt uns dort abonnieren, bewerten, auf Apple Podcasts auch rezensieren und ihr könnt uns natürlich gerne Kommentare da lassen. Auf pixeldiskurs.de geht es ganz problemlos unter der jeweiligen Episode, aber auch gerne via E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne irgendeinen größeren Aufwand zu betreiben, ist natürlich auch das möglich, indem ihr uns in den sozialen Medien teilt, nämlich auf Facebook oder Twitter. Das hilft uns tatsächlich sehr, damit neue Leute in unseren bescheidenen Reigen finden. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.